Und einer der wenigen Targaryens, mit dem sich Daenerys noch vermehren könnte.
Wie stehst du zu aktiver Sterbehilfe?
Um
mal die leichten Themen heute aufzumachen.
Ich bin völlig für Sterbehilfe.
Das erste Mal in Westeros.
Ladies and Gentlemen, wir sind mittlerweile bei Folge 22 des Game of Thrones Rewatch Podcasts. Das erste Mal in Westeros mit Alicia Joe und Cassius Clay angelangt. Und heute geht es um Folge 3 und 4 der Staffel 5. Ich habe mich wie immer nicht vorbereitet. Alicia sitzt wie immer mit Notizzetteln und Excel-Tabelle vor sich. Und dementsprechend wirst du uns heute ein wenig durch diese Folgen leiten und ich ab und zu meinen Senf dazu geben. Wie geht's dir?
Mir geht's super. Und wir reden heute über Folge 3 und 4. Hattest du das schon erwähnt?
Ja.
Oh, pardon. Ich schalte mal ab, sobald du anfängst.
Gut. Die Grundlage einer jeden guten Freundschaft. Dankeschön.
Nein, alles gut. Ich habe drüber nachgedacht gerade, wo wir...
Muss ich nicht sagen, alles gut, wenn du mich beleidigst eigentlich? Nein, passt schon. Sei nicht so sensibel jetzt, komm.
Entschuldigung. Wir starten heute im Haus des Mannes ohne Gesicht in Braavos und enden in Meereen mit einigen, ja, ich schätze mal Toten. Zu 100% wissen wir es noch nicht, aber sie sahen ziemlich tot aus. Dementsprechend hatte ich mir heute auch gedacht, anhand wie ich die Notizen hier geordnet habe, dass wir in Braavos beim Mann ohne Gesicht und Arya starten. Dass wir uns dann ganz wild austoben, wie wir möchten und am Ende über die Mauer nach Dorne zu Daenerys gehen. Das macht gar keinen Sinn. Aber Daenerys würde ich wie immer am Ende behandeln. Ach, wir finden schon einen Weg.
Ich denke doch auch. Gut, dann lass uns starten beim Mann ohne Gesicht. Arya ist in der Ausbildung, um ein gesichtsloser Assassine zu werden. Und ihre erste Lektion ist... wochenlang Böden schrubben.
Fegen.
Ich möchte auch gerne eine Auszubildende für Mann ohne Gesicht haben, die dann einfach nur den ganzen Tag bei mir sauber machen muss. Das riecht chillig, Alter. Der Jacqen H'ghar macht sich auf jeden Fall ein leichtes Lotterleben da.
Ja, ich habe ehrlich gesagt, wir gehen ja gleich noch auf die ganzen Details ein, aber ich hab's immer noch nicht 100% verstanden, was da in diesem Haus mit der schwarz-weißen Tür vor sich geht. Also, wir konnten ja jetzt immerhin mal reinschauen. Zentrum dieses Hauses ist, glaube ich, so eine Art Kapelle mit einem Brunnen in der Mitte, vielen Götterstatuen drumherum. Es gibt auch ganz, ganz simple Schlafzimmer für eben Leute wie Arya. Und wenn ich das richtig verstanden habe, kommen auch regelmäßig irgendwie Leute in dieses Haus,
um zu sterben. Um quasi ihr Opfer zu bringen an den einen Gott.
Meinst du?
Ich gehe davon aus, ja, der für sie ja der Tod ist, der Gott.
Ja, das weiß ich eben nicht. Also bringen die da freiwillig das Opfer oder eben nicht? Also wir haben ja diese Szene ganz anfangs, wo Jacqen H'ghar mit diesem einen Mann, der dann wenige Minuten später tot ist, an dem Brunnen sitzt, ihm irgendwie Wasser daraus gibt und sagt, es wird nicht mehr lange dauern und so. Also ja, also der scheint schon auf den Tod irgendwie vorbereitet zu sein, aber ich war mir nicht sicher, vielleicht ist es auch eher so ein Hospiz, weißt? Also dass da
Leute... aktive Sterbehilfe.
Ja, irgendwie sowas, dass da irgendwie Leute freiwillig hingehen.
Wie stehst du zu aktiver Sterbehilfe?
Um
mal die leichten Themen heute aufzumachen.
Ich bin völlig für Sterbehilfe. Zu 100%.
Gehe ich mit. Aber also, muss man natürlich...
Naja, nicht zu 100%. Ne? Bei psychischen Erkrankungen ist es ein bisschen schwieriger, aber...
Okay, das müssen wir auf jeden Fall rauscutten, Alter.
Warum?
Weil bei psychischen Erkrankungen ist es schwieriger. Bei psychischen Erkrankungen geht gar nicht, Alter.
Ja, aber das müssen wir nicht rauscutten. Das wird gerade diskutiert. Es gibt gerade einen Fall. Ja, das war bislang teilweise ja erlaubt. Es geht gerade tatsächlich hier an unsere Podcast-Kollegen von Mordlust. Werden bestimmt auch einige Leute kennen, die das gerade hören. Es wird gerade von einem deutschen Gericht verhandelt. Ein Arzt, der einer depressiven Person Sterbehilfe gegeben hat in Deutschland. Ob das rechtmäßig war oder nicht.
Wow.
Aber es gibt ja auch verschiedene psychische Erkrankungen, zum Beispiel Schizophrenie oder so oder noch krassere Sachen, Endstadium von Schizophrenie und Demenz und was man da alles noch mischen kann.
Ja,
okay.
I see. Also ich hatte jetzt Sterbehilfe im Kopf, in meinem naiven Kopf vielleicht als jemand, der, weiß ich nicht, full-blown Krebs hat, sowieso nicht überleben kann und nur noch Schmerzen hat und leidet, dass man dem dann vielleicht den... Abschied ein bisschen erleichtert, wenn sowieso klar ist, dass der 2 Wochen nur noch rumliegt und leidet.
Ja.
Aber naja, Jacqen H'ghar ist auf jeden Fall Befürworter der Sterbehilfe.
Anscheinend, ich weiß es nicht genau. Zum Glück müssen wir uns darüber keinen Kopf machen. Ich wie gesagt, ich versuche mir die ganze Zeit zu erklären, was da vor sich geht. Ich habe, lustigerweise, das habe ich dir eben auch schon mal angerissen, eine neue Theorie zu diesen Männern ohne Gesicht oder zum Mann ohne Gesicht. Ich weiß ja nicht mal, ob es nur einer ist oder ob es mehrere sind. Mhm. Ich weiß nämlich, dass auf Englisch diese Gruppe oder die Person Faceless Man heißt. Und ich habe mich jetzt gefragt, ob da vielleicht in der deutschen Übersetzung was verloren gegangen ist und das eine Anspielung sein soll auf Faithless Man, weil das sich ja sehr ähnlich anhört, Faceless und Faithless, also gesichtslos, ja, und glaubenslos.
90% der Deutschen das sagen, klingt es wahrscheinlich sogar gleich, weil die TH nicht hinkriegen.
Ja, das stimmt.
Faithless Man. Faithless Man und Faceless Man.
Die
ja.
Faceless Men, die, ja, vielleicht haben die auch keinen Glauben, weil wir haben so ein Gespräch zwischen Aria und Jacques Hagar, wo sie eben so ein bisschen sauer ist, dass sie als Lehrling nur den Boden fegen muss und auch nicht weiß, welcher Gott hier angebetet wird. Und dann, also irgendwie sind da von allen Göttern die Statuen in dem Haus, also vom ertrunkenen Gott und welche es da noch gibt. Und dann sagt der Jacques Hagar zu Aria, dass sie dem vielgesichtigen Gott dienen. Und es gibt nur einen Gott in seinen Augen und Aria kennt seinen Namen bereits.
Ich glaube, der eine Gott ist der Tod.
Meinst du?
Ich ja, glaube, ne? Ja.
Irgendwie sowas hätte ich mir nämlich auch gedacht. Oder der eine Gott ist kein Gott. Irgendwie sowas?
Ich habe es so interpretiert, dass, ich werde wahrscheinlich wieder gelüncht, weil ich das jetzt nicht genau weiß. Oh mein Gott.
Ja, ist doch
aber
okay.
Für mich ist der eine Gott der Tod, der aber, sprich viel, hier, Faceless Man, alle Gesichter, wie Jacques Hagar das ja auch kann, der kann ja auch sein Gesicht wechseln, dass der quasi die Gesichter der anderen Götter auch annimmt, sprich der Sieben oder oben der alten Götter oder des ertrunkenen Gottes, und dass alle diese Götter quasi ein und derselbe sind, der nur seine Form wechselt und eigentlich alle Götter, die wir bisher kennengelernt haben, nach Sicht von Jacques Hagar und den Gesichtslosen eben der Tod ist.
Und das würde ja auch Sinn machen, weil... Was heißt warum? Weil, also, wie soll ich sagen... Es kommen ja Menschen dorthin zum Sterben und sie werden ja auch irgendwie erst dadurch, dass sie tot sind. Nee, ich kann es mir ehrlich gesagt noch nicht erklären. Ich will nicht zu viel spekulieren. Ich würde aber gerne noch mit dir darüber sprechen, was noch passiert, nämlich als Aria in ihrem Zimmer ist.
Dass die alte sie da so, die alte Frau hat sie, ne?
Die da andere. Kommt so eine andere Frau rein, die da auch die ganze Zeit am Rumlaufen ist. Weiß ich auch nicht, wer das ist. Wurde uns bis jetzt noch nicht vorgestellt. Mhm. Und fragt sie, wer sie ist. Mhm. Aria antwortet patzig, aber sagt nicht, dass sie Aria ist, sondern sie sagt, sie ist niemand. Also sie scheint anscheinend schon ein bisschen was gelernt zu haben. Dann schlägt diese andere Frau sie und dann kommt Jacques Hagar rein und dann sagt die Frau, glaube ich, irgendwie, wir spielen nur das Spiel der vielen Gesichter. Und dann sagt er, nee, sie ist noch nicht so weit. Es ist alles so...
Es ist sehr kryptisch alles, ne?
Ja.
Auf jeden Fall, ich kann da auch wenig reininterpretieren bisher. Ich finde das auch sehr verwirrend alles. Was auf jeden Fall noch wichtig ist, bevor wir zu dieser Leichenwaschung kommen, dass Jacques Hagar zu ihr sagt, du kannst kein Niemand sein, wenn du die Sachen von Arya Stark hast.
Exakt, die hat sie nämlich noch alle.
Genau, sie geht los und Arya ist ein Fan davon, Sachen in den Fluss zu werfen, habe ich das Gefühl, das ist so ihr neues Ding, Alter. Nimmt ihr Sack und Pack, schmeißt alles in den Fluss, außer Nadel, weil Nadel hat ihr Bruder ihr geschenkt und Nadel möchte sie gerne behalten und deshalb... versteckt sie Nadel, anstatt es mit in den Fluss zu werfen, unter ein paar Steinen.
An der Seite.
Genau, richtig.
Welcher Bruder hat ihr die denn nochmal geschenkt?
John? John hat ihr Nadel geschenkt, bevor er zur Mauer aufgebrochen ist.
Das habe ich
schon
wieder verdrängt.
Ja, ja, hat sie in der ersten oder zweiten Folge hat sie Nadel von John Schnee geschenkt bekommen.
Zwei Fragen dazu. Ich nehme ja jetzt mal an, Aria ist dorthin gegangen, weil sie gerne so ein gesichtsloser Mensch werden will und so ein krasser Assassine wie Jacques Hagar. Weil das haben wir ja gelernt, der kann gut töten. Wenn sie jetzt aber vergisst, dass sie Arya Stark ist, wird sie dann nicht auch ihre Todesliste vergessen?
Das sollte eigentlich so sein, dass sie dann darauf keinen Wert mehr legt, weil sie dann eben nicht mehr Arya ist und dementsprechend all ihre Rachegelüste und Fäden ad acta gelegt werden sollten.
Glaubst
aber ich
du?
Glaube, ihr Ding ist eher so... Weil sie ist ja so eine Widerspenstige. Sie ist so, ich will diese Skills lernen mit dem Gesichtswechseln und ich will alle töten. Und dann will ich zurück als Arya Stark und alle umbringen.
Ja, ne? Also ich würde behaupten, so wie sie das Ganze jetzt angeht, kann sie es nicht schaffen. Und wenn sie es trotzdem schafft, fände ich es irgendwie ein bisschen unkonsequent. Obwohl ich jetzt noch nicht viel verstanden habe über diese Faceless Men. Aber was ich verstanden habe, ist, dass sie sich selbst so fühlen müssen wie niemand. Und dann können sie auch niemand sein und immer jeder gleichzeitig. Könntest du das? Könntest du in so einem Zeugenschutzprogramm deine ganzen Vergangenheitssachen ablegen? Wärst du damit fein?
Also du weißt doch, dass mein kompletter Tagesablauf eigentlich daraus besteht, mich mit Leuten zu umgeben und Geselligkeit und Tierwesen zu treffen und Dinge zu unternehmen und so. Das wäre ja wirklich eine komplette 180-Grad-Kehrtwende. Also mein Leben ist ja das genaue Gegenteil davon. Ich bin komplett raus. Abgesehen davon will ich auch aktuell niemanden umbringen. Also ich habe da gar kein Interesse dran. Ich muss gar kein Profikiller sein, weil ich würde eigentlich auch Leute, mit denen ich mich streite, gerne am Leben lassen. Ich finde das schon ein bisschen drastisch, die gleich zu töten. Deshalb, nö, wäre nicht meins. Ich glaube, ich würde mich auch schwer tun bei der Armee oder so. Ne? Ich will jetzt kein Bashing betreiben. Ich finde das Militär wichtig und alles cool und jeder, der dafür gemacht ist, Respekt. Aber ich könnte das auch nicht gut.
Ja, aber wenn du dafür so ein cooler Gestaltenwandler werden könntest.
Ich finde, ich sehe super aus. Ich muss kein Gestaltenwandler werden.
Ja, nee, also konkret würde ich das auch nicht wollen. Aber ich finde es grundsätzlich schon spannend irgendwie.
Es ist auf jeden Fall, also für Arya ist es auf jeden Fall cooler. Man muss halt auch sehen, Arya hat zugeguckt, wie ihr Vater geköpft wurde. Ist dann zu spät gekommen bei ihrer Mutter, ist dann da wieder zu spät gekommen, Rob ist tot, alle sind tot. So, die ist ja nur auch, ne, dann ist, keine Ahnung, der Hund ist hier noch weggestorben, ihre ganzen Bezugspersonen sind weg. Die hat ja nicht mehr viel, wofür es sich mehr oder weniger lohnt, Arya Stark zu sein. Die ist ja nur noch getrieben von Rache und vielleicht auch von, ey, so viele Menschen, die mir lieb sind, sind gestorben, ich will niemals so hilflos sein, ich bin hier die kleine Arya, die irgendwie immer nur belächelt wurde, weil sie lieber Bogen schießen wollte als heiraten. Ich muss auf mich selber aufpassen können. Das sind, glaube ich, so ihre beiden Ziele auf ihrer Bucketlist.
Ich bin gespannt, ob sie das schaffen wird, ob sie vielleicht irgendwann auch mal ihr Gesicht wechselt. Ich bin wirklich sehr gespannt. Mhm. Was ansonsten dort noch passiert, und das ist eigentlich auch das Letzte und auch wieder komplett kryptisch, sie darf dann irgendwie anscheinend einen Schritt weiter gehen, nämlich die toten Leute
waschen. Genau.
Genau, zusammen mit dem anderen Mädchen, dessen Namen wir nicht kennen und wir wahrscheinlich auch nie kennenlernen werden, denn sie will ja namenlos werden.
Richtig.
Vermutlich auch.
Werbung.
Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting.
Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline.
Yeah. Also, ich weiß nicht.
Ein bisschen wirr und ein bisschen lahm, muss ich ehrlich sagen, der Handlungsstrang.
Da fällt mir was ein. Apropos wirr und lahm. Weißt du, wie lange wir jetzt schon wieder nicht Brans Storyline gehabt haben?
Boah, das ist so geil.
Der
ne?
kam, hör doch auf, der kam in der 5. Staffel noch gar nicht vor.
Überragend.
Aber wie komisch ist das? Wir haben in der vierte Staffel haben wir so ein krasses Ende für ihn. Mhm. Wir haben dieses irgendwelche Kinder, die Feuerbälle werfen und einen Mann, der in den Wurzeln des Baumes hängt und Totenköpfe, die irgendwie ihm hinterherjagen und dann so Staffel 5. Nichts. Also alle, die sich jetzt voll drauf gefreut haben und vielleicht so im Wochentakt damals bei Release eine neue Folge gucken, denken jetzt seit so 5 Wochen, wann kommt endlich was zu Bran?
Wann kommt endlich die Story von Bran? Niemand jemals.
Na doch, ich glaube, es gibt da auch Fans.
Also auch in den Interaktionen bei uns muss ich sagen, sehr, sehr weh. Ich bin Bran-Hater, es tut mir leid, ich bin wirklich Bran-Hater. Aber ja, es ist, vielleicht haben sie sich gedacht, das wäre ein Fortschritt, anstatt immer 5 Minuten zu zeigen, wie Bran rumläuft. Wir nehmen jetzt die Ereignisse, die um Bran passieren und füllen dann vielleicht auch mal ein Viertel von der Folge damit, wo dann auch was passiert, anstatt immer nur jede Folge in 5 Minuten zu zeigen, wo er aber nichts macht, außer durch die Gegend geschoben oder getragen zu werden von Hodor.
Ich bin mal gespannt, was da noch kommt.
Ein Kollege hat übrigens mal eine gute Punchline gerappt, wenn sie dann von ihm war, man weiß es nicht. Ich bin wie Hodor, ein Mann, ein Wort.
Weil er nur ein Wort
genau,
sagt.
Genau, weil er immer nur Hodor sagt, wie ein Pokémon. Fand ich geil.
Sag nicht, wie ist nochmal heißt der Groot bei diesen Guardians of the Galaxy? Der sagt doch auch immer nur Groot.
Er sagt immer, ich bin Groot, sagt er immer.
Ah.
Und einmal ganz am Ende, als er die dann aber rettet und sich selber opfert, sagt er, wir sind Groot. Und alle Männer im Kino haben Tränen in den Augen.
Süß. Hm? Naja.
Pikachu sagt auch immer noch Pikachu.
Stimmt. Das ist irgendwie, das wird öfter mal genutzt in der Filmografie und in den und in Romanen. Menschen, die wenig sagen. Naja. Okay. Kommen wir nach Königsmund?
Kommen wir nach Königsmund.
Möchtest du?
Soll Hochzeit. Ich? Die Hochzeitsglocken. Du, 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 du.
Queen Margaery, rufen alle auf der Straße.
Mhm.
Und Cersei bekommt es mit. Ja, also meine Theorie verfestigt sich, dass Queen Margaery die Frau aus Cerseis Prophezeiung sein wird, die jüngere und schönere, die ihr sozusagen den Thron nimmt und sie am Ende des Tages auch verstößt.
Ist sie schöner?
Oh.
Deiner persönlichen Meinung nach? Also es sind beides.
Ja.
Ne, man soll ja nicht so, ja, das ist schön und hässlich und bla bla bla, liegt ja immer im Auge des Betrachters, bla bla bla. Aber deiner Meinung nach, nur deiner persönlichen
Doch.
Präferenz nach, ja?
Ich würde sagen, aktuell auf jeden Fall. Ich weiß nicht, kein Altersshaming hier an der Stelle, aber ich weiß ja nicht, wie, also ist auch immer ein bisschen blöd, irgendwie so eine gerade 20-Jährige mit einer, weiß ich nicht, was sie ist.
Ich glaube, Cersei und Jaime sollen so Anfang 40 sein.
Ja, oder Anfang 40-Jährigen zu vergleichen, auch ein bisschen unfair. Also, ich würde sagen, Cersei war bestimmt, als sie Königin wurde, bestimmt, ich würde sagen, die wären gleich auf.
Also Lena Headey in ihren 20ern aus Brothers Grimm zum Beispiel, ist ein leider echt untergegangener Film mit Matt Damon und Heath Ledger, der sehr cool ist. Oder auch in 300 hat sie mitgespielt, ist schon auch eine sehr, sehr schöne Frau. Sind beide sehr schöne Frauen.
Ja, das möchte ich gar nicht so doll bewerten, aber ich glaube, in dem Fall könnte Margaery die jüngere und schönere sein.
Ich habe halt damals immer, ich habe ja schon mal erzählt, dass meine Kumpels das früher teilweise sich nachts, also ich habe, mein bester Freund hat damals in einer WG gewohnt und die haben nachts immer die neue Folge geguckt, wenn sie rauskam in Amerika um 3:30 morgens oder so. Und die haben alle so auf Daenerys gecrushed und ich war immer der Einzige, ja. Ich würde Cersei heiraten, wenn ich da wäre.
Cersei, wirklich?
Ja, klar. Und mit ihr zusammen dann so eine Schreckensherrschaft aufbauen, Alter. Überragend.
Okay, ganz cool. Neue Vorlieben in hier. Was ich übrigens das erste Mal gesehen habe, ich habe mit Untertiteln geguckt, um hier meine Notizen zu machen beim zweiten Mal. Und da habe ich gesehen, dass Margaery ja auch mit AE geschrieben wird. Ist Margaery eine Targaryen? Spaß.
Margaery wird doch nicht mit AE geschrieben.
Doch, tatsächlich. Also in den Untertiteln schreiben die Margaery M-A-R-G-A-E-R-Y.
Echt?
Ja. Aber nein, ich glaube nicht, dass sie eine Targaryen ist.
Wer ist aktuell dein heißester Targaryen-Anwärter?
Ja, hier Varys.
Mhm.
Und ansonsten sehe ich gerade keinen. Nee, Shay ist ja tot.
Gut, gucken wir mal weiter. Königsmund, passieren nämlich einige Sachen. Wir müssen auch ein bisschen rushen. Wir verquatschen uns immer am Anfang und dann hetzen wir uns durch die letzten Plot-Dinger. Also.
Es gibt auf jeden Fall diese Plotline mit Margaery und Cersei spitzt sich zu. Es gibt Stress im Paradies. Sag mal in deinen Worten.
Die Hochzeit läuft cool. Alles ist schön. Tommen und Margaery verbringen ihre Hochzeitsnacht miteinander. Ich glaube, Margaery ist froh, Tommen zu haben und nicht Joffrey. Sie reden auch kurz über Joffrey. Ich glaube jetzt nicht, dass sie großartig verliebt ist oder so, aber ich glaube, sie musste sich in der Hochzeitsnacht vielleicht weniger überwinden als mit ihrem Ex-Verlobten, könnte ich mir vorstellen. Sie denkt sich, ey, alles in Ordnung. Ne? Also die scheinen ganz cool zu sein. Margaery manipuliert ihn natürlich des Grauens. Ne? Tommen ist halt im Kopf ein Kind und Margaery weiß schon, wie es läuft. Ich glaube auch dadurch, dass Margaery wahrscheinlich die war, für die Olenna das so vorgesehen hat, dass sie quasi die Nachfolge antritt und das Haus Tyrell so weitertragen soll. Und Tommen ja immer so die zweite Geige gespielt hat, weil Joffrey ja ursprünglich der Thronfolger war, hat sie schon mehr Plan und auch mehr Education, wie es läuft.
Yep, kann ich mir auch vorstellen.
Und manipuliert ihn auch so ein bisschen dahin, oh mein Gott, Olenna kann es gar nicht erwarten, jetzt wo wir verheiratet sind, endlich wieder Königsmund zu verlassen. Diese Stadt ist nichts für ältere Frauen. Deine Mutter würde es bestimmt auch außerhalb besser gehen.
Boah, das ist der richtige, typische Schwiegertochter-Schwiegermutter-Streit, der hier verwurstet wird. Genau, sie möchte Cersei nach Casterly-Stein schicken, versucht das natürlich über Tommen. Cersei wittert natürlich sofort den Braten, dass Tommen die Idee nicht von sich aus hatte, sondern dass das Ganze vielleicht über Margaery gesteuert ist. Und ich glaube, Cersei hat auch keinen Bock, nach Casterly-Stein zu gehen, weil sie möchte da bleiben, wo ihr Sohn ist. Und
ja, und auch da, wo ihre Macht ist. Ne? Was glaubst du, was ist Cersei wichtiger? Ihre Position und ihre Macht oder ihre Kinder?
Ihre Kinder.
Ja?
Ja. Ich glaube, dass ist dadurch rausgekommen, dass wir jetzt schon ein paar Mal auch ihre Sorge um Missella und sowas. Ich glaube tatsächlich, Familie ist ihr doch wichtiger als Macht. Ich kann es gar nicht genau beschreiben, warum. Aber ja.
Sie ist echt ein bisschen, wenn man es vergleicht, wie so eine Löwin, die alles um sich herum einreißt und alles versucht kaputt zu machen, was möglicherweise ihren Kindern oder ihrer Beziehung zu ihren Kindern schaden könnte, ne?
Was passt denn? Sie ist ja auch Löwe.
Richtig. Deshalb, also ich finde es nach wie vor, ist sie ein toller Charakter, auch wenn man sie für viel hassen kann. Ich finde es sehr, sehr super.
Ja, man hat ja auch gelernt, da, als sie mit Rob noch so unglücklich verheiratet war, dass sie sich sozusagen immer in die Mutterrolle geflüchtet hat. Hm? Also ja.
Genau, richtig. Naja, Cersei will Margaery damit konfrontieren. Man merkt aber, Margaery sitzt da mit ihren Mädels, wähnt sich jetzt in ihrer Rolle als Königin, weil sie ist jetzt Königin. Ne? Nicht Königin Mutter, nicht gar nichts. Sie ist jetzt theoretisch die mächtigere Frau.
Ja.
Und Margaery nimmt sie nicht mehr so ganz ernst.
Das ist mein Lieblingsspruch in den ganzen beiden Folgen. Cersei kommt ja da so in die Gruppe gestoßen, Margaery gerade so mit ihren Girls am Reden. Mhm. Und
darüber, was Tommen denn für ein Hengst ist.
Ja. Und dann dreht sie sich irgendwie so zu ihr um und sagt, das habe ich mir extra aufgeschrieben, weil ich es so witzig fand, ich wünschte, wir hätten etwas Wein für euch. Also zu Cersei sagt sie das. Für uns ist es noch zu früh.
Stimmt, vor die Punchline aller.
Ja, also so im Sinne von,
du Alkoholikerin.
Ja, die alte Alkoholikerin, Königin, Witwe. Ich glaube, das fragt sie auch noch so, nennen wir dich jetzt eigentlich Königin Witwe oder Königin Mutter? Also sie schmiert ihr so schön aufs Brot, dass sie abgedankt hat und zu alt ist.
Schwierig, Bruder. Ich glaube, Cersei vors Bein pissen, da musst du echt jeden Schritt planen, Alter.
Bist du Team Cersei oder bist du Team Margaery?
Boah, das ist eine gute Frage. Also würde ich in Königsmund leben,
ja,
wäre ich absolut Team Margaery. Müssen wir gar nicht drüber reden. Cool, so. Ist wahrscheinlich auch das Beste fürs Volk. Als Serienzuschauer bin ich aber absolut Team Cersei, weil es macht auch Spaß, sie zu hassen und so ein bisschen vorherzusehen und so, was sie für Moves macht und alles. Ich finde, sie ist gefährlicher und sie ist interessanter als Charakter, als reiner Seriencharakter.
Ja, ich muss auch sagen, also in der Folge hat sich so ein bisschen für mich gedreht. Ich finde auch Margaery manchmal so ein bisschen, boah, dass ich mir auch so denke, wird schon fast unsympathisch. Mhm. So wie sie zuckersüß versucht, Tommen um den Finger zu wickeln. Aber ich bin doch am Ende eher Team Margaery, persönlich.
Boah, aber die Punchline ist schon gut an die Leute, die vielleicht auch wegen mir zuhören. Wenn ihr in einem meiner zukünftigen Battles mal diese Alkoholzeile hören sollt, dann wisst ihr, woher ich sie habe. Das ist so geil. Willst du ein Bier? Ich trinke erst ab 6, aber kannst schon eins haben, wenn du willst.
Ja. Naja, also.
Da gibt's eine Szene. Entschuldigung.
Oh Gott, kommt jetzt wieder irgendeine Szene aus American Pie?
Nein, kennst du den Film Kill the Boss?
Ja, glaub schon.
Da ist am Anfang Jason Batemans Charakter geht zu seinem Chef, Kevin Spacey, der so ein ganz schlimmer Chef ist in der Firma. Und die reden miteinander und Jason Bateman kriegt ihm so richtig den Arsch, weil er gerne befördert werden will. Und dann sagt Kevin Spacey, ja, ein Drink? Und er guckt und sagt, es ist irgendwie 10 Uhr morgens. Na und, was soll das? Nehmen Sie einen Drink, ist doch kein Problem. Und dann lässt er sich so überreden, ja, na gut, ich nehme einen. Und dann macht ihm Kevin Spacey so ein ganzes Glas voller Whisky und gibt ihm das. Und er sagt so, trinken Sie nichts? Und Kevin Spacey, es ist 10 Uhr morgens, ich bin doch kein Alkoholiker. Und dann will er den Whisky so zurückschütten und Kevin Spacey sagt, das ist eine so und so alte 200-Dollar-Flasche. Sie wollen den doch nicht zurückschütten. Sie wollten den Drink, trinken Sie den Drink. Das ist so eklig geil, Alter.
Ja, stimmt. Ich erinnere mich dran. Das ist wirklich super. Eine gute Szene. Ja, Cersei startet direkt den Gegenangriff. Die spielen da irgendwie 3D-Schach, habe ich das Gefühl.
Ja.
Weil ihr Move ist schlau, der jetzt kommt. Sie macht eine schlaue Sache. Und zwar haben wir ja zeitgleich die Spatzen, über die wir letzte Woche schon mal gesprochen haben. Die neue Religionsgemeinschaft, die sich da gebildet hat.
Die High Sparrows im englischen Original.
Richtig.
Meinst du, die sind mit einem gewissen Captain verwandt?
Mit Captain Jack Sparrow? Mit Sicherheit nicht.
Schade.
Weil ich glaube, der verkörpert all das, was Spatzen nicht gut finden, nämlich Sünde, Sünde und nochmal Sünde.
Ich bin auf jeden Fall Team Captain Jack Sparrow und nicht Team High Sparrow.
Okay. Jedenfalls, diese Sparrows, beziehungsweise die Spatzen, machen sich erstmal ganz, ganz einfach, das ist ohne Befehl dazu zu haben, machen die den Priester fertig. Der Priester der Septa, der aktuelle, der gerade da ist.
Septon heißt der dann.
Heißt der Septon?
Der heißt dann Septon,
okay,
genau.
Den Septon, den besuchen sie nämlich im Bordell.
Ganz, wo er sich gerade richtig gut gehen lässt.
Ja, ganz komischer Typ. Und peitschen...
Wieso? Würdest du sagen, Leute, die hoch in ihrer Religion stehen, haben keine seltsamen sexuellen Vorlieben?
Naja, ich würde es auf jeden Fall hoffen. Also das fände ich irgendwie, naja, ich weiß nicht.
Ich bitte dich, das ist die realistischste Szene überhaupt, glaube ich, oder?
Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wird dieser Priester... Also
dünnes Eis hast du, ne?
Dünnes Eis, ich will nichts Falsches sagen.
Mir ist egal, ich sag.
Der Priester wird durch die Stadt getrieben und verhöhnt von diesen Spatzen, sucht danach Zuflucht bei der Königin, bei der Königin Mutter, muss man ja jetzt sagen, nämlich bei Cersei. Und Cersei findet diese ganze Aktion von den Spatzen aber, glaube ich, ganz gut. Denn sie möchte, dass sich da was ändert.
Die beiden, Cersei, gehen den Hohen Spatz auf jeden Fall besuchen. Ich glaube, es geht ihr weniger um die Aktion der Spatzen an sich, sondern es geht ihr hauptsächlich um Loras Tyrell, der ja schwul ist und nach wie vor ja ihr versprochen. Und ich glaube, das ist so ihr Main-Ziel, um die Tyrells zu schwächen und ihre eigene Hochzeit zu canceln.
Genau, sie wittert da schon ihre Chance, aber ich finde auch interessant, sie sagt nämlich, bevor das Ganze passiert, sowas in der Art zu diesem Hohen Spatzen, dass es zwei Säulen gibt, nämlich einmal irgendwie die Religion und die Krone.
Die Krone und die Kirche, ja.
Ja, genau.
Also Krone und Religion, Kirche, sagt sie gleich.
Ja, irgendwie recht. Sowas. Also egal, Krone und Kirche, wie auch immer. Und wenn eine der beiden Säulen wackelt, dann ist es halt auch gefährlich für die andere, nämlich für die Krone.
Was ja auch eine Sache ist, die wieder geschichtlich absolut, zutreffend ist, ne? Weil gerade zu Zeiten der katholischen Kirche war das ja ein maximal wichtiges Staatsorgan und meistens war das Oberhaupt der Kirche der zweitmächtigste, wenn nicht teilweise sogar hintenrum mächtigste Mann im Land, sowohl in England als auch gerade in Italien, in Spanien, überall.
Klar, und es war auch immer eine Hand wäscht die andere und das ging doch auch immer einher, Krönungen und sowas,
genau.
Kaiser werden, König werden.
Hat gerade ja auch ein tolles Buch drüber gelesen von Ken Follett, Die Säulen der Erde, kann ich jedem nur ins Herz legen. Ganz, ganz toller Roman.
Aber das ist ein Roman, ne? Das ist kein geschichtliches.
Das ist ein sehr, sehr langer Roman, der aber auf verschiedenen geschichtlichen Eckpunkten basiert, die alle sehr gut nachrecherchiert sind. Also ein fiktiver Roman in einem realen Szenario, könnte man sagen. Der das aber geil rausarbeitet, wie das damals in England und Spanien spielte, wie das gelaufen ist. Naja, back to, ich habe heute Bock, so Exkurse zu machen,
tut mir leid. Ist okay, du darfst so viel Exkurse machen, wie du willst. Das finden wir ja alle sehr spannend. Deswegen hören wir ja diesen Podcast. Ich eingeschlossen.
Ich entschuldige mich immer auch zu viel dafür, dass ich in unserem Podcast rede, ne?
Ja, du musst ein bisschen, das ist völlig okay. Du darfst reden, so viel du willst.
Dankeschön.
Zu 50% gehört dieser Podcast dir.
Dankeschön für die Redezeit.
Was ich damit sagen wollte, mit Religion und Krone, ich glaube, das hat sie erkannt, aber sie nutzt es auch gleichzeitig zu ihren Gunsten. Sie setzt jetzt sozusagen den Anführer der Hohen Spatzen, der wirklich ein sehr, sehr frommer Mann ist, so scheint er zumindest, ne, läuft barfuß rum, hilft den Armen, tut alles im Sinne seiner Religion, trinkt keinen Alkohol, also ein sehr, sehr
kölscher
Mann.
Oh mein Gott.
Du guckst mich gerade mit großen Augen an, was willst du mir sagen?
Hast du Fluch der Karibik gesehen?
Ja, glaub schon.
Das ist ja krank. Was? Ich habe ja gerade den Captain Jack Sparrow-Vergleich gemacht und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, woher ich den Schauspieler kenne.
Der
Schauspieler
den spielt?
Ist der Vater von Elizabeth Swann, von Keira Knightley, der in den ersten drei Teilen der Trilogie mitspielt.
In Fluch der Karibik.
Ja.
Ist der hohe Spatz hier aus den Dings. Ah.
Ist ja crazy.
Ja, da haben wir mal wieder Filmtrivia, wo ich niemals drauf gekommen wäre. Und ich muss auch sagen, da klingelt bei mir nichts. So doll habe ich die Filme nicht mehr im Kopf.
Ich liebe Fluch der Karibik. Ich habe den ersten Teil bestimmt 10, 15 Mal gesehen. Deshalb. Aber ich bin nicht drauf gekommen, weil der da diese lange Perücke und so anhat.
Okay.
Und hier, ne, und da halt so ein alter Edelmann ist und hier jetzt quasi so total runtergekommen dargestellt wird. Was hältst du vom Hohen Spatz?
Bis jetzt habe ich ein gutes Gefühl bei ihm. Also ich mag, wenn Religionsanführer sozusagen auch ihre Religion selbst leben. Das ist für mich immer grundsätzlich erstmal ein gutes Zeichen. Demut üben und eben genau das predigen, was sie dann auch selbst tun. Nämlich zum Beispiel ihre Schuhe abgeben an jene, die es mehr brauchen. Ich bin aber noch nicht 100% überzeugt, weil er sich eben auch von Cersei so krass vor den Karren spannen lässt. Das finde ich ein bisschen... Weiß ich nicht. Also wenn du jetzt wirklich so richtig, wie soll ich sagen? Also er scheint mir halt wie so der übelste Gutmensch. Also im Sinne von, er kümmert sich um jeden, er gibt den Armen Essen und so weiter und so fort. Auf einer Augenhöhe mit allen. Mhm. Und dann aber so militärisch, wie wir ja später sehen werden, Werte durchzusetzen wie, keine Ahnung, wer homosexuell ist, gehört in den Kerker. das ist für mich komisch und das ist für mich Machtkonstrukt alte Kirche, wo ich sage, das passt nicht. Also das ist dann wiederum so, wenn jemand jetzt so liebend und wohlwollend wäre, dann würde er ja sagen, keine Ahnung, alle Leute sind vor Gott gleich und bla bla bla. Also
aber
irgendwas passt
da
nicht.
Aber auch da ist es doch wieder so, ne, religionsübergreifend, sowohl früher als auch teilweise heute sieht man das noch, dass wenn man sich Predigten oder so anhört oder wie sich die hohen Tiere einer Religion geben, dass man dann denkt, wow, was für ein toller Typ, was für ein intelligenter, ruhiger, besonnener, meistens Mann, ist ja so. Mhm. Und was dann aber im Namen der Religion geschieht, im totalen Gegensatz dazu steht. Ne? Und nachdem Cersei, weil das passiert, der Religion deutlich mehr Befugnisse gibt.
Genau, sie gibt denen ein Militär.
Genau.
Ein eigenes.
So, ihr dürft unabgesprochen gefangen nehmen und töten.
Mhm.
Loras wird gefangen genommen.
Weil
soweit,
er homosexuell
genau,
ist. Ja.
Soweit ihn zu töten gehen sie noch nicht. Aber sie stürmen ja auch ganz viele andere Sachen. Sie lassen sich auch alle so sektenmäßig das Symbol, diese Septon in die Stirn schneiden.
Mhm.
Das hat mich ein bisschen erinnert an Inglourious Basterds am Ende, wo sie Hans Lander das Hakenkreuz in die Stirn schneiden. Das muss doch wehtun.
Ja, wahrscheinlich.
Aua.
Aber ist ein gutes Erkennungszeichen.
Mhm, das stimmt.
Direkt auf der Stirn. Ja, also, wie soll man sagen? Also, warum Cersei in dem Fall 3D-Schach gespielt hat, wird dann auch später klar. Weil jetzt kann sie ja sozusagen sagen, ja, nee, Moment mal, ich habe Loras nicht gefangen genommen. Mhm. Also, Tommen, mich musst du nicht fragen, damit deine Marguerite da ihren Loras zurückkriegt. Da habe ich ja gar nichts mit zu tun, zwinker, zwinker. Das waren ja die Leute von den Hohen Spatzen, denen ich zwar vorher noch eine komplette Armee gegeben habe, aber das ist ja in dem Fall egal.
Tommen will auf jeden Fall Loras dann auf Wunsch von Marguerite natürlich wieder befreien.
Genau.
Geht hin. Mit Meren und ein paar anderen Leuten. Und dann stehen sich da aber auf einmal Soldaten und Soldaten gegenüber. Und dann denkt Tommen sich, ey, scheiße, wenn wir jetzt hier ein Massaker an den religiösen Menschen anrichten auf der Treppe, wahrscheinlich hätte er die Truppenstärke dafür. Ne? Davon ist auszugehen, dass Tommen schon mehr Truppen aufbringen könnte als die. Aber was macht das mit deiner Reputation, wenn du erstmal, wenn du so als eine deiner ersten Amtshandlungen kurz nach deiner Hochzeit erstmal ganz viele Religionszugehörige und Religionsführer abschlachten lässt. Schwierig.
Ne? Ja, und dementsprechend
Tommen ist auch ein kleines Fähnchen im Wind.
Voll. Das Einzige, was ich jetzt noch mir überlegt habe, was daraus folgen könnte, und jetzt kommt wieder eine von Alicias berühmten Vorhersagen, vielleicht hat sich Cersei damit ihren eigenen Fallstrick geknotet, weil sie lässt ja jetzt sozusagen indirekt durch eine fremde Macht Sünder bestrafen, wie zum Beispiel Loras, der ja homosexuell ist. Aber sie hat ja auch gesündigt, indem sie
aber nicht zu knapp, Alter.
Ja, nicht zu knapp insgesamt, aber auch, ich würde jetzt mal sagen, in den Augen dieser neuen Religion, wenn sie mit ihrem Bruder verkehrt hat. Und wie witzig wäre es, wenn Tommen jetzt 3D-Schach zusammen mit Marguerite zurückspielen wollte, dann würde er doch jetzt den auftragen, meine Mutter hat auch gesündigt und tschüss. Aber ich glaube, dafür liebt Tommen seine Mutter zu sehr. Aber fand ich irgendwie spannend, die Idee, dass ihr das vielleicht noch Probleme bereiten könnte in der Zukunft.
Wir werden es erleben.
Werden wir es erleben?
Ich sag mal, wenn Religion und Staat nicht getrennt werden, dann hat das ja noch nie zu Problemen geführt. Glücklicherweise.
Deshalb. Naja, aber die werden ja gerade getrennt. Sie haben ja jetzt beide eine Armee. Auch irgendwie, Tommen ist unerfahren und super jung. Aber wenn du der amtierende König bist und deine Mutter gibt hinter deinem Rücken der Kirche eine komplette Armee, ich glaube, ich hätte das ein oder andere Hühnchen zu rupfen mit meiner Mutter in dem Moment.
Ja, aber Tommen ist eine Pussy. Das muss man ja einfach leider so sagen. Und das ist ja auch nicht schlimm. Der weiß einfach nicht, was der tut. Herr, ja, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.
Tommen ist, ja, ich hab hier in meinen Notizen geschrieben, Tommen ist dumm und kann nichts machen. Weil irgendwie, ja, er ist einfach nicht so wirklich smart. Er ist halt jung, wie gesagt, ne, das sei ihm verziehen. Und er mag auch wahrscheinlich seine Mutter gerne, aber er mag auch Marguerite gerne. Aber irgendwie steht er zwischen den Stühlen und macht am Ende nichts.
Genau. Kommen wir zu seinem Vater, Onkel und dem Liebhaber und Bruder von seiner Mutter. Alles dieselbe Person, nämlich Jaime Lannister.
Ach, willst du direkt nach Dorne?
Ja, hätte für mich Sinn gemacht, ne?
Okay. Stopp, eine Sache haben wir noch vergessen, was ich auch noch spannend fand, wo es auch noch eine Vorhersage geben könnte. Cersei macht ja sozusagen, schwächt Marguerite noch mehr, indem sie ihren Vater auch wegschickt.
Stimmt.
Nach Braavos.
Und der sagt ja sogar noch, den fehlt nämlich Geld.
Ja.
Und der sagt sogar, ey, wir können euch das Geld leihen, wir sind die Tyrells, wir haben
Geld.
Massig Kohle. Und sie sagt, nee, nee, ich möchte dich lieber als Entsandten zur Eisernen Bank schicken, mach da mal mit denen klar.
Und weißt du, wer ihn begleitet?
Sag's mir nochmal.
Meryn Trant. Und da sehe ich doch Arya, die aktuell auch in Braavos ist und Meryn Trant auf ihrer Kill-Liste hat. Vielleicht wird das ihr erster Kill als Frau ohne Gesicht. Wenn Meryn Trant und Arya sich jetzt begegnen?
Vielleicht ist Meryn Trant aber auch mitgeschickt worden, um sich Maes Tyrell zu entledigen.
Nein, meinst du?
Bruder in Knast, Vater tot, man kann es nur unfair aussehen lassen, wäre ja auch eine Möglichkeit.
Ja, jetzt muss Olenna zurückkommen.
Olenna, Big Boy. Olenna ist, glaube ich, die einzige von denen, die Cersei das Wasser reichen kann.
Klar, würde ich auch sagen. Okay, so. Wollen wir dann wirklich nach Dorne?
Für du, alles gut.
Entschuldigung.
Alles gut.
Weil ich habe noch mehr auf meinem Zettel. Ich habe noch mir aufgeschrieben, dass wir einmal ganz kurz drüber reden könnten, dass ich letztes Mal ja doch eine richtige Vorhersage hatte, nämlich dass Qyburn anscheinend wirklich zu Frankenstein wird.
Mhm.
Denn wir sehen das erste Mal, dass unter seiner ganzen Apparatur, wo anscheinend der Berg liegt, etwas zuckt.
Mhm. Das ist schon sehr an Frankenstein angelehnt.
Ja, er bastelt da ein Monster.
Das ganze
zusammen.
Ding ist sehr an Dr. Frankenstein angelehnt.
Voll.
Ist cool.
Ja, ich bin richtig gespannt, ob der Berg dann irgendwie so als Kampfmaschine so irgendwann in den nächsten Folgen. Ich könnte mir vorstellen, irgendwann ist in Königsmund nochmal Krieg.
Mhm.
Und dann kommt auf einmal der Berg mit so, ich weiß nicht, was könnte der denn haben? Irgendwie so einen krassen Arm, der dann aus so einem Maschinengewehr besteht. Und auf der anderen Seite hätte er so, also weißt du, wie ich meine? So zusammengebastelt als Kampfmaschine kommt der dann.
Wie? Ein paar Leute haben, ich habe ja letztes Mal gesagt, Romo ist mein Lieblingsbuch. Und da haben tatsächlich ein paar Leute geschrieben, die das kennen. Deshalb für euch einmal Shoutout, der Berg wird einfach General Tic-Tac. So.
Kenne ich nicht.
Ich weiß, aber die Leute wissen. Das ist ein kleiner Insider.
Okay, ich würde jetzt, bevor wir nach Dorne gehen, erstmal kurz gerne nach Maidengraben gehen und in den Norden.
Wir machen das alles, wie du willst. Wir können sehr, sehr gerne nach Maidengraben gehen.
Was passiert denn da? Möchtest du da etwas zu sagen?
Naja, in Maidengraben selber
gibt's eigentlich nicht so viel zu sagen. Es gibt ein bisschen Stress im Paradies. Ramsay zieht allen Leuten permanent die Haut ab. Und sein Vater sagt so, jetzt ist aber mal gut. Wir müssen eigentlich auch mal ein bisschen nach Verbündeten jetzt suchen. Und wir können nicht nur mit harter Hand hier regieren.
Ja, die haben Probleme damit, dass Leute immer noch den Starks treu sind. Also der Norden ist den Starks sehr, sehr verbunden. Wo, wenn man sich jetzt überlegt, dass Ned Starks Vorfahren vielleicht ähnlich drauf waren wie er, ich auch Verständnis für habe, denn von allen Herrschern, die wir bisher kennengelernt haben und allen Lords und so, ist Ned Stark, glaube ich, der, unter dem ich am liebsten gedient hätte, weil ich das Gefühl gehabt hätte, das ist einer, der meint's gut mit seinem Volk und der will wirklich das Beste für uns. Dem geht's nicht um sich, dem geht's um seine Leute und sein Gebiet. Und ich, wenn ich da gelebt hätte und unter Ned Stark gedient hätte und gewusst hätte, ansonsten hast du da so Cerseis und so, wäre den Starks auch nach seinem Tod weiterhin sehr loyal, glaube ich. Ich kann das schon verstehen.
Und die neue Taktik der Boltons ist dementsprechend jetzt, um da wieder ein bisschen mehr Punkte wettzumachen und Sympathien zu bekommen, nicht mehr häuten, sondern heiraten. Allianzen schmieden.
Und zwar mit?
Ja, Sansa Stark.
Roose Bolton ist halt relativ beunruhigt, alarmiert, weil sein Bündnis mit Tywin Lannister war und nicht mit Tommen, Cersei oder Margaery.
Und Tywin Lannister ist tot. Richtig. Ja, also.
Ansonsten wird er den auch nicht machen, ne? Weil ich glaube nicht, dass Cersei begeistert davon ist, wenn die totgeglaubte Sansa Stark auf einmal an der Seite der Boltons den Norden regiert.
Ich weiß ja nicht. Also Sansa wird ja auch mit der News überrascht von Kleinfinger. Der ist ja sozusagen der ihr das sagt. Sie hat erstmal gar keinen Bock drauf, sagt nein, dann hungere ich mich zu Tode, ehe ich da bei den Boltons, die meine komplette Familie umgebracht haben. Aber wir haben nochmal das, was wir vor ein paar Folgen auch schon hatten, diesen Talk im Sinne von, hey, wenn du in dieser Welt überleben musst, dann musst du die Karten, die dir gegeben werden, spielen. Und es wird auch über Rache geredet. Das heißt, im Hintergedanken haben die beiden wahrscheinlich schon, ey, das ist unsere Möglichkeit, irgendwann die Familie zu rächen. Heißt, Sansa willigt ein, also es wird jetzt noch nicht direkt geheiratet, aber sie gehen nach Maidengraben. Und ja.
Cersei schickt dann nach Peter Baelish. Das heißt, Peter Baelish muss gehen.
Das passiert auch noch, genau.
Richtig. Sansa sagt ihm dann, Wenn du wiederkommst, bin ich wahrscheinlich eine verheiratete Frau. Was ich noch ganz interessant finde.
Da sind sie dann aber schon in Winterfell, ne? Als das passiert.
Oh ja, das stimmt.
Das ist total komisch. Also das wird auch nicht so richtig gezeigt. Sie sind nämlich im ersten Teil, also ich glaube in Folge 3 sind sie die ganze Zeit im Maidengraben und in Folge 4 dann auf einmal schon in Winterfell.
Was ja aufgebaut wird, ne? Winterfell wieder. Also die versuchen das wieder in Stand zu setzen und so, damit Roose dann da mit Sansa quasi herrschen kann. Genau, ansonsten, da passiert gar nicht so viel. Eine Sache, die ich noch bezeichnend fand, ist, dass die Dienerin, die Sansa auf ihr Zimmer bringen soll, sagt, der Norden vergisst nicht. Also sie weiß, was Sansa Stark ist. Und Sansa Stark wird da viele Verbündete haben. Die Geliebte von Ramsay findet es gar nicht cool. Das sieht man an ihren Blicken.
Ja, das wurde auch sehr, sehr cineastisch
prominent gezeigt.
Prominent eingefangen, als Sansa da hinkommt. Und ich glaube, Ramsay ist zufrieden. Also ich glaube, der kann sich das gut vorstellen mit Sansa. So eine Beziehung. Aber ja, seine Ex-Freundin, die ja nun auch, finde ich persönlich, von der haben wir noch nicht so viel gesehen, aber sie wurde schon als Hauptcharakter, habe ich das Gefühl, eingeführt. Ich glaube, da passiert noch was.
Mhm.
Weißt du, woran ich das weiß, dass sie als Hauptcharakter eingeführt wurde?
Warum?
In der ersten Szene, wo wir sie sehen, als sie damals noch Theon gefoltert hat, zusammen mit ihrer Freundin, gab es ja eine Nacktszene von beiden.
Mhm.
Und die Freundin war splitterfasernackt, die ist aber auch 2 Folgen später gefühlt gestorben. Und sie wurde nicht nackt gezeigt. Front Nudity. Das heißt, sie ist anscheinend...
Das bedauere ich bis heute, Alter.
Das heißt, sie ist anscheinend eine höher dotierte Schauspielerin, würde ich behaupten, die sich erlauben konnte zu sagen, nee, ich möchte nicht Front Nudity haben. Und das lässt mich glauben, dass sie noch eine Rolle spielt. Also ich glaube, dass sie deswegen wichtiger ist. Das ist jetzt so voll das taktische Hintergrunddenken von mir, aber das ist meine Prognose an der
Kann
Stelle.
Kann das sein? Wen hat man jetzt auf? Margaery hat man schon Full Front gesehen, glaube ich.
Nee.
Nee?
Nee. Mm-mm.
Cersei?
Mm-mm. Die ganzen Hauptdarsteller siehst du immer nur, da siehst du nur Brüste, aber mehr nicht meistens.
Ja. Aber wir haben Tee und Würstchen gesehen.
Nein.
Doch, einmal, ich glaube, wir haben, wir haben irgendwann...
Das wüsste ich doch, also bitte, wenn ich mich an eins erinnern würde, dann würde ich doch wissen. Nein, man hat das nicht gesehen.
Doch, wir haben am Anfang irgendwann Matthias Pimmel gesehen, ich bin mir ganz sicher.
Aber doch nicht, als der abgeschnitten war.
Nein, da nicht.
Ach so.
Ganz am Anfang einmal. Egal, lass uns nicht über Schniedel reden, lass uns...
Wow. Hast du noch mehr Wörter zu bieten? Okay. Nee, danke, das war keine Aufforderung. Ich wollte noch eine Sache sagen.
Hm?
Zu dieser ganzen Heiratsszenerie. Bitte. Eine Frage an dich.
Jawohl.
Sansa soll Ramsay jetzt heiraten, taktisch.
Ja.
Wie soll das gehen? Die ist verheiratet. Mit Tyrion.
Aber die haben die Ehe nicht vollzogen. Damit ist die Ehe nichtig.
Doch.
Nein, die haben nicht miteinander geschlafen.
Ach, das zählt, oder was?
Du weißt, dass Ehe vollziehen bedeutet miteinander schlafen. Ehe vollziehen ist nicht heiraten, auch in unserem Sprachgebrauch noch. Ehe vollziehen ist in der Hochzeitsnacht miteinander schlafen.
Aber
und wenn
ich,
die Ehe nicht vollzogen ist, dann bist du nicht verheiratet. Genau deshalb.
In Deutschland aber schon.
Ja, aber da.
Ja, ich weiß, ne? Was du meinst.
So.
Aber ich hätte jetzt gedacht, weil sie sozusagen in der Kirche sich geküsst haben, beziehungsweise ihren Heiratsschwur.
Deshalb ist Margaery auch keine richtige Witwe, weil sie auch mit Joffrey nicht geschlafen hat. Obwohl bei Magier, ich weiß ja doch, da hat die Hochzeit ja auch stattgefunden, glaube ich.
Ja.
Nein, wenn die keinen Sex hatten, ist sie nicht verheiratet.
Oh, da habe ich ja noch nicht drüber nachgedacht. Das heißt, sie ist wirklich offiziell nicht mit Tyrion verheiratet mehr.
Right.
Aber wer soll das, also das kann ja erstmal jeder sagen. Wir haben die Ehe nicht vollzogen.
Ja, das stimmt, das kann erstmal jeder sagen. Aber ich denke, wenn sie da im Norden neu heiratet, dann ist das Bündnis mit Cersei sowieso dahin. Das heißt, ob Königsmund die Ehe anerkennt oder nicht, wird denen ziemlich egal sein.
Wir
haben ja sowieso auch gelernt, dass Stannis wollte ja auch Jon anerkennen als Stark. Da werden auch viele nicht mit einverstanden sein.
Ja, die machen ihre eigenen Regals.
Richtig.
Aber die einzige Sache, die ich mich die ganze Zeit frage, wie schafft Kleinfinger es, sich da überall rauszuwinden? Weil jetzt langsam müsste doch mal das Gerücht durchsickern, dass er mit Sansa die ganze Zeit unterwegs ist. Also zumindest...
Von wem?
Ja, von den Boltons?
Aber die Boltons wollen doch gerade diese Allianz. Wenn die jetzt Kleinfinger verpfeifen würden und Sansa ausliefern, dann könnten sie ja den Norden nicht halten.
Nein, du hast recht.
Der Norden kann nicht angegriffen werden. Das Ziel der Boltons ist es ja, den Norden für sich mit Hilfe von Sansa zu behalten. Und der Norden ist nicht angreifbar. Die südlichen Truppen kommen da nicht hin. Das bedeutet, sie brauchen Sansa, um die Leute an sich zu binden. Und wenn sie Kleinfinger verraten, dann verlieren sie einen Verbündeten. Weil stell dir mal vor, was der Norden und Hohenair, also das Grüne Tal, was das für eine krasse Allianz ist.
Du hast recht. Ich glaube, oh ja, da erinnere ich mich was an was. Das sagt, glaube ich, sogar Kleinfinger an einer Stelle irgendwie zu Bolton im Sinne von, das letzte Mal, als das passiert ist, haben wir Königsmund gestürzt. Ich weiß nicht, ob das dann war, als die Rob Baratheon eingesetzt haben. War das das letzte Mal, dass es die Allianz gab? Genau, das letzte Mal, als Hohenehr sich mit dem Norden verbunden hat. Oh.
Und was wir wissen ist, das sind die beiden Stellen, die noch nie eingenommen wurden. Überall kann Krieg geführt werden, aber...
Ja, doch, der Norden wurde schon eingenommen.
Der Norden wurde noch nicht eingenommen, nein.
Von Roose Bolton.
Ja, aber nicht von Königsmund. Es hat einen Machtwechsel da gegeben, aber Königsmund ist da nicht einmarschiert. Verstehe. Der Norden ist nicht angreifbar. Verstehe. Und das Grüne Tal genauso wenig, wegen diesem engen Durchgang.
Ja, ja, genau. Ah, okay. Okay. Mhm. Boah, das wird noch richtig spannend da oben, glaube ich.
Ja, safe. Things getting wild.
Und jetzt, genau, die letzte Entwicklung ist ja noch, dass eventuell, das hattest du eben schon mal angerissen, Stannis vorbeikommt. Und das ist auch schon im 3D-Schachplan von Kleinfinger mit einberechnet.
Genau, dass wenn Stannis kommt und er die Boltons niedermacht, dass er dann auch eben sich Sansa zunutze machen würde, um sie im Norden einzusetzen als Statthalterin, weil Sansa der Schlüssel zum Norden ist. Sie ist die letzte mit Nachnamen Stark, von der die Leute wissen. Das bedeutet, egal wer kommt, selbst wenn Stannis die Boltons niedermacht, wird er Sansa nicht töten aufgrund ihrer Bedeutung. So oder so, dadurch, dass sie im Norden ist, werden diejenigen, die den Norden beherrschen, Sansa dafür brauchen. Dieser Personenkult um Nachnamen, Alter.
Also,
Mann.
Ja, Sansa ist auf jeden Fall gerade eine krasse Anwärterin, finde ich auch, für mehr Macht. Wir haben ja generell schon die letzte Zeit, dass sie sich extrem entwickelt. Mhm. Und was ich immer noch so spannend finde, ist, dass sie ja ganz am Anfang, als es noch so um Ned Stark und so ging in Staffel 1, hatte man ja auch schon mal ab und zu das Gefühl, dass die so ein bisschen nicht Macht gierig ist, das würde ich bei so einem Kind nicht sagen, aber sie hatte schon immer Bock nach Königsmund und Glitzer und regieren und so. Und es gab ja auch diese berühmte Szene, wo Tyrion sagte, irgendwie sie überlebt uns alle und so. Und gerade sehe ich, wie das passiert. Also die macht gerade, finde ich, so am meisten Land gut, wenn man das so sagen kann.
Ja, die holt auf jeden Fall auf. Hier, Peter Baelish sagt auch das Gleiche zu ihr, was wir schon immer zu ihr gesagt haben. Du musst langsam deinen Platz in dieser Welt finden und auf dich selber achten und selber im Spiel mitspielen. Nicht immer nur als Spielfigur benutzt werden, sondern mal die Würfel in die Hand nehmen. Sagt er so nicht, finde ich aber eine geile Metapher. Nicht nur Spielfigur sein, sondern selber würfeln, finde ich gut.
Gut. Die einzige Person, die das Sansa anscheinend immer noch nicht zutraut, ist Brienne. Da müssen wir einen kurzen Exkurs machen, denn die kommt auch noch vor.
Ja, und reitet da durch die Gegend und sagt, ja, ich weiß, wo Sansa hin will.
Sie weiß es nicht, wo Sansa hin will eigentlich,
doch,
oder?
Sie will doch um diese Gräben rum, weil sie weiß, dass Sansa nach Maidengraben geht. Deshalb macht sie doch erst die Rast, weil sie sagt, okay, die gehen nach Maidengraben, wir können hier chillen, man sieht es von hier aus.
Ah, ja.
Und dann hat sie das Gespräch mit Podrick, was auch irgendwie recht belanglos ist, oder? Erzähl mal.
Also, naja, also erstmal, was ich mir noch als Notiz gemacht habe, kann man in einem Satz abhaken, dass ich das erste Mal gecheckt habe, dass Podrick Pine jetzt sozusagen mit dem Henker Pine anscheinend irgendwie verwandt ist. Auch einen starken Familiennamen hat. Mhm. Und dann geht es eigentlich den Rest der Zeit hauptsächlich um Briennes Mobbing-Story, würde ich so sagen. Also sie erzählt so ein bisschen, wie sie halt als einziges Kind von ihrem Vater von den ganzen Jungs verstoßen wurde, weil sie war Brienne the Beauty, aber ironisch gemeint, im Sinne von, alle haben über sie gelacht.
Ich finde sie nicht hässlich. Natürlich, sie ist groß und hat jetzt nicht die klassisch weibliche Körperform, wie man sich damals wahrscheinlich vorgestellt hat. Aber ich finde absolut nicht, dass Gwendoline Christie eine hässliche Frau ist.
Nee, falsch besetzt. Also wenn man wirklich sagen, also ich könnte mir vorstellen, dass die Buchvorlage sich Brienne noch ein bisschen, wie soll man sagen, vielleicht auch noch stärker androgyn und vielleicht noch massiver und sowas vorgestellt hat.
Es ist, glaube ich, aber auch schwierig, Hauptdarsteller bzw. Hauptcharaktere so zu besetzen wie in der Buchvorlage, wenn die Fantasie selber mitspielt. Tyrion müsste eigentlich laut Buchvorlage auch aussehen wie ein Monster. So. Mhm. Und Tyrion ist ja auch, also ne, er wird Zwerg genannt, weil er klein ist, aber auch Tyrion ist ja kein hässlicher Typ. Der sieht halt ganz normal aus, ist halt eben nur 1,20
groß.
Attraktiver
Typ eigentlich, ja.
Ne? Also da muss man für die Identifikation, glaube ich, auch ein bisschen dann sparen.
Voll, aber ja, was lernen wir dadurch halt einfach nur, dass, ja, sie ist dann irgendwie dem hier Bruder von Stannis, wie hieß er, Renly, dankbar gewesen, weil er sie als einzige nicht geärgert hat und mit ihr getanzt hat. Mhm. Also wir lernen eigentlich nur noch mal, warum sie den rächen will.
Ja, vielleicht, boah, Digga. Also sie hat irgendwie Stannis auf dem Kieker. Vielleicht wird das ja ein Eid, den sie mal erfüllt.
Werbung. Ich könnte mir vorstellen, dass sie, es gab zwar schon die Begegnung zwischen ihr und Sansa, aber ich könnte mir vorstellen, dass in den nächsten Folgen es vielleicht doch nochmal konkreter wird und sie sozusagen das für Sansa wird, was sie vorher für Catelyn war. Ich weiß nicht, ich habe da irgendwie noch so das Gefühl, dass das nach wie vor was werden könnte.
Eine Leibwächterin, die sie dann sterben lässt ganz schnell, oder was?
Nee, nicht unbedingt, aber dass sie sozusagen jetzt, wenn Sansa wirklich im Norden eine große Position bekommt, dass sie dann sagt, okay, jetzt diene ich hier Frau Sansa, weil...
Ich hoffe nicht, Alter, weil wenn Brienne anfängt, jemandem zu dienen, dann ist das ein Indikator dafür, dass diese Person bald aus der Serie scheidet. Und Sansa finde ich gerade ganz interessant. Ich möchte gerne, dass Brienne... wen mache ich denn gerade nicht? Ich möchte gerne, dass Brienne... Bran sich verschreibt. Bei Bran finde ich scheiße, Bran soll sterben.
Ich glaube, bis sie da oben angekommen ist im Norden.
Das heißt, die würde wahrscheinlich ausrutschen und Bran aus Versehen ihr Schwert in die Brust stoßen.
Sag mal, also so schlimm ist es ja jetzt nicht.
Wo ist eigentlich Rickon?
Ja, der ist auch die ganze Zeit weg. Es fehlen so viele. Wie heißt nochmal die Schwester von Theon? Ich weiß nie, ob Osha oder Asha, ich verwechsel das immer.
Die wird aber, glaube ich, wird ihr Name in Yara geändert. Genau wegen dieser Dingens. Die heißt ab irgendwann, wenn ich es richtig im Kopf habe, heißt die dann Yara.
Oh, okay.
Also jetzt heißt sie Asha und diese Wildlingsfrau ist Osha.
Ja, auf jeden Fall, die sind ja auch schon die ganze Zeit wieder nicht vorgekommen. Also es gibt wirklich immer lange Pausen für einige der Schauspieler.
Ja, Gendry schippert auch noch mit seinem Bruderboot durch die Gegend. Also es gibt noch genug Leute, denen Brienne auf jeden Fall ein Eid schwören könnte. Er hat noch lange nicht alle abgehakt.
Da wir eben Stannis erwähnt haben.
Let's go to the wall.
Ja, lass uns today. Doch zur Mauer gehen. Oder? Sollen wir erst noch Volantis abhaken? Ich bin heute selber verwirrt, es passiert so viel parallel.
Lass zur Mauer gehen.
Okay.
Da beginnen wir mit einem Gespräch zwischen Stannis und Jon. Diesem Gespräch wohnen bei Davos, als Stannis Hand natürlich, und Olli, der kleine Jung, der zu Johns persönlichem Kämmerer gemacht wurde, weil Jon ihn auch ausbilden will, zu möglicherweise später mal einem Grenzer, vielleicht sogar erstem Grenzer oder Lordkommandant. Er nimmt sich des Jungen an.
Ja,
das ist cool.
Ja, ich dachte mir doch schon, dass der noch wichtiger wird und ich könnte mir das nach wie vor vorstellen. Finde ich gut.
Die quatschen miteinander. Jon lehnt ab.
Genau, er lehnt jetzt nochmal, wir hatten das letzte Folge schon einmal erwähnt, aber da war es, glaube ich, noch nicht 100% klar.
Da hat er es, glaube ich, noch mit Sam besprochen, ne?
Ja, genau.
Mit Sam.
Ja, Scheiße. Aber er lehnt auf jeden Fall ab, von Stannis zum Stark gemacht zu werden, weil er eben nach wie vor sagt, mein Platz ist hier, ich bin hier, hab mich der Nachtwache verschworen.
Stannis, Ned wäre stolz auf ihn.
Ja, Ned wäre auf jeden Fall stolz auf ihn.
Weil, Dicker, wie alt ist Jon mittlerweile? Vielleicht 20? Der hat sich richtig gemacht, finde ich.
Ja.
Von Anfang sehr nervig ist das jetzt ein sehr integrer, cooler, geradliniger Typ, der echt was lernt. Sieht man auch später bei der Wahl noch, wenn wir da gleich zu kommen. Und ich sage wirklich, Ned wäre stolz auf ihn. Der hat einen Eid geschworen und schlägt seinen Traum aus, als Stark anerkannt zu werden und Winterfell zurückzuholen und sagt, nein, ich habe mich der Nachtwache verschworen. Was für ein König wäre ich, wenn ich meinen Eid breche.
Davos versucht ihn aber ein bisschen aus der Reserve zu locken. Mhm. Und nachdem Stannis abgerauscht ist, sagt er ihm nochmal, ey. Ne?
Stannis kleine Zicke, ne?
Ja, Stannis ist, ich wusste es schon von Anfang an, Davos der Zwiebelritter, voll mein Boy, mein Buddy hier. Mhm. Und ich sag, der ist der Kopf hinter Stannis. Also
safe.
Noch wird es nicht so deutlich, aber ich glaube, das wird auch in den nächsten Folgen und Staffeln wahrscheinlich noch stärker.
Mhm.
Und hoffe ich, weil ich ihn cool finde. Aber er macht nämlich genau das, was eigentlich Stannis hätte machen müssen. Und zwar sagt er ihm so im Sinne von, ne, hier in eurem Schwur, da gibt's ja die eine Zeile irgendwas mit, ich bin der Schild, der die Reiche der Menschen schützt und sowas. Und das wärst du ja, indem du mit
den
uns,
Norden von den Boltons befreist.
Ja, genau, den Norden von den Boltons befreist. Hat Jon trotzdem noch nicht überzeugt, aber ist vielleicht...
Aber ich finde es gut, wie die den Eid immer biegen, dass es okay war, dass Jon Ygritte gepoppt hat, Alter. Ne? Weil es heißt ja nur, man darf keine Kinder haben und sich keine Frau nehmen. Von One-Night-Stands wird da nicht geredet und du musst den Norden schützen. Ja gut, aber das kann man ja auch so und so sehen.
Das ist aber etwas, was irgendwie schon immer in der Natur des Menschen liegt. War es nicht irgendwie so früher in der Kirche, war es doch so, man sollte auf Fleisch in der Fastenzeit verzichten und dann haben Menschen so Maultaschen erfunden, weil dann hat man gesagt, ja, das sieht ja der Gott dann nicht, wenn das Fleisch in der Maultasche ist. Wirklich so, ja.
Wirklich?
Ja, darauf gehen Maultaschen zurück.
Ach, krass.
Wenn das da drin versteckt ist und sowas alles. Und heutzutage ist es ja immer noch so. Also es gibt ja so viele Leute, die versuchen, auch mit Hilfe von Anwälten Gesetze sozusagen so zu interpretieren und biegen, wie es ihnen passt.
Wahnsinn. Ja, egal. John ist ein Ehrenmann, hält erstmal daran fest.
Sollen wir, bevor wir zu dem ganzen anderen Action kommen, doch über die zweite Person reden, die versucht, ihn zu überzeugen?
Ja, klar.
Nämlich Lady Melisandre. Als dann es nicht schafft, versucht sie es mit den Waffen einer Frau.
Ja, und die hat Bock, ne?
In
die,
Lady Melisandres Vertrag stand auf jeden Fall, alle zwei Folgen musst du dich ausziehen.
War sehr, sehr, sehr moderne, aufgeschlossene Frau, die sich ihrem ausgeprägten Sexualtrieb hingibt. Finde ich gut.
Ich muss
jetzt Slut-Shaming an dieser Stelle, absolut nicht. Ich bin da voll dabei, aber Lady Melisandre, die genießt ihr Single-Leben, sagen wir es mal so.
Jetzt muss ich mal eine Filmreferenz an der Stelle machen.
Ja, bitte.
Weißt du noch, als Twilight rauskam, dass es so ein Meme wurde, dass dieser Jacob, also die eine männliche Hauptperson, dass der die ganze Zeit oben ohne rumrennt?
Ja.
Und das wurde ja dann später in so Parodien auch so aufgegriffen, dass das anscheinend in seinem Vertrag stand. Und ich glaube, genau das ist bei der Rolle von Lady Melisandre der Fall.
Der hat später in Kindsköpfe 2 mitgespielt, in so einem Adam Sandler-Film. Und da gibt es auch zwei oder drei Stellen, wo der sich plötzlich voll random einfach das T-Shirt runterreißt. Das ist super.
Ja, naja. Okay, was aber eigentlich
Team Edward
ist,
oder Team Jacob?
Team Edward, Jacob bin ich, glaube ich, ja.
Du Ketzer. Krass.
Vampire, weiß ich nicht so mein Ding.
Best naja. Team. Team Edward.
Jedenfalls, auch dem widersteht John. Dann zischt auch Lady Melisandre ab. Aber bevor sie abzischt, sagt sie eine Sache, wo wir uns alle gedacht haben, als wir das gesehen haben. Und zwar sagt sie, du weißt gar nichts, John Schnee.
Ich glaube aber, damit wollte sie ihm nur einmal zeigen, dass sie besondere Fähigkeiten hat.
Ja, ich glaube, sie hat seine Gedanken so ein bisschen gelesen oder irgendwie sowas. Das erklärt es für die, die es gerade nicht verstanden haben. Das ist das, was Ygritte immer zu John gesagt hat.
Ja. Gut, kommen wir zu dieser, zur Neuverteilung der Aufgaben.
Das war doch bestimmt deine Lieblingsszene, oder?
Tatsächlich, ja. Du kannst das mittlerweile ganz gut lesen. Weil
dachte ich mir schon.
John, der ja in der Vergangenheit wirklich sehr oft naive und impulsive Entscheidungen getroffen hat. Hier sich auf einmal erwachsen verhält wie sonst was, aber auch konsequent verhält wie sonst was. Als erstes hören wir, dass Master Aemon krank ist.
Mhm.
Ich hoffe, das ist nichts Ernstes. Ich meine, der ist auch, wie alt wird er sein? 170, Alter.
Und einer der wenigen Targaryens, mit dem sich Daenerys noch vermehren könnte. Just saying. Die wollen doch auch ihr Blut immer reinhalten.
Glaubst du, der kann sich noch vermehren?
Ja,
so
ein Witz.
Ja, wahrscheinlich eher als Wahres.
Sprich.
John sagt, wir brauchen einen neuen Latrinenmeister. Also quasi jemanden, der sich um die Exkremente der Nachtwache kümmert. Und es wird suggeriert, und es gehen auch alle davon aus, dass er Alyssa Thorne dazu machen möchte, der ja sein Konkurrent in der Wahl war, mit dem er sich nie so gut verstanden hat. Und der John Schnee aus der zweiten Staffel hätte das wahrscheinlich auch gemacht.
Ja.
So. Der John Schnee aus der fünften Staffel denkt sich aber, ey, der hat auch die Hälfte der Stimmen bekommen. Der ist ein richtig erfahrener Mann. Der hat hier viele Leute, die ihm loyal gegenüberstehen. Ich habe keinen Bock, diesen Streit zu vertiefen. Ich mache den nicht zum Latrinenmeister, sondern ich mache den zum ersten Grenzer. Also quasi zum zweiten Mann der Kampftruppe. Nur John Schnee steht über ihm, um ihm meinen Respekt zu zollen und damit wir hier Einigkeit in der Nachtwache haben.
Völlig richtig. Meiner Ansicht nach in mehreren Hinsichten. Erstens einfach rational für die Nachtwache das Beste.
Weil auch geiler Kämpfer und erfahrener Kriegsstratege und so, ne?
Genau. Zweitens denke ich, er steht auch ein bisschen in seiner Schuld, weil ganz ehrlich, der hat viel geleistet bei dem Kampf an der Mauer und vielleicht, wenn er nicht da gewesen wäre, wer weiß, wie es dann ausgegangen wäre und John Schnee hätte vielleicht nicht überlebt. Und drittens beachtet er, glaube ich, auch, weil er das Gespräch auch schon zuvor mit irgendwem hatte, das Motto, halt deine Freunde nah bei dir, aber deine Feinde noch näher.
Glaubst du, sie sind jetzt noch Feinde?
Nicht Feinde, aber ich glaube, es ist trotzdem gut, einen so, ja, wie, ich will nicht machtreichen Mann, aber einen Mann, der ihm so zur Konkurrenz werden kann, im Auge zu behalten. Doch, glaube ich schon, dass das taktisch clever ist.
Es gibt noch eine weitere Aufgabe, die verteilt wird. Und zwar Grauwacht soll wieder aufgebaut werden. Die zweite von drei noch besetzten Festungen der Nachtwache. Damit wird Janos Slynt beauftragt.
Das ist der sich bei Goldie versteckt hat, als der Krieg herrschte an der Mauer.
Der auf einmal eine ganz, ganz dicke Fresse hat. Von euch lasse ich mir gar nichts sagen. Er spuckt, glaube ich, auch auf den Boden, nennt ihn Bastard.
Steck dir deinen Befehl in deinen Bastardarsch.
Jon Schnee sagt noch einmal, ist das euer letztes Wort? Ihr verweigert ihr meinen Befehl? Janos Slynt sagt ja. Und spätestens hier ist dann aus Jon Schnee der jugendliche Jon Schnee der Mann und Lordkommandant geworden, weil...
Oh, er zieht durch.
Ganz im Sinne von Ned Stark, gleich zweite Szene, erste Staffel, erste Folge. Er trifft eine Entscheidung und zieht die Entscheidung durch, denn der Lordkommandant der Nachtwache kann sich gerade nach so einer engen Wahl nicht von irgendeinem dahergelaufenen Bubi als Bastard und so weiter beschimpfen lassen und er verurteilt ihn zum Tode.
Und da, bevor das passiert, ist schon der erste taktische Vorteil, den wir sogar sehen, dadurch, dass John Ser Alyssa einen guten Posten gegeben hat, ist es nämlich sogar noch so, passiert nur ganz nebenbei, vielleicht ist es manchen gar nicht aufgefallen, aber anfangs steht Ser Alyssa noch vor Janos Slynt, als die Leute kommen, um ihn zu packen und ihn draußen auf diesen Dorfplatz da sozusagen zu schleifen, für das Köpfen. Und Ser Alyssa baut sich so vor denen auf und man denkt, vielleicht ist Ser Alyssa immer noch auf Janos Slynt Seite und es gibt gleich einen Kampf, aber nein, er guckt einmal und tritt dann zur Seite. Im Sinne von, nö, ich würde mir hier bestimmt nicht die Hände schmutzig machen für Janos Slynt, den Feigling. Und wer weiß, wenn jetzt Jon Schnee ihm feindlicher gegenüber gewesen wäre, vielleicht hätte es dann irgendwie einen Kampf oder sowas gegeben.
Ja.
Ne?
Und wie gesagt, Thorn hat ja auch noch Leute, die ihn gewehrt haben. Vielleicht wäre dann sogar eine ausgewachsene Schlacht innerhalb der Nachtwache entstanden. Also direkt Big Brain Move von Jon. Ganz im Sinne von Ned Stark. Wer ein Urteil fällt, sollte auch das Schwert führen. Köpfte ihn selber sauber mit einem Schlag. Janos ist sogar vorher noch, nein, es tut mir leid, ich hatte mein ganzes Leben nur Angst, bitte verzeiht mir, und fleht und heult, aber es hilft alles nichts. Und ganz ehrlich, in dieser Welt, Jon muss es so machen.
Ich weiß, aber ich fand's trotzdem blöd. Ich weiß nicht, ich bin ja sowieso kein Fan der Todesstrafe. Ich weiß, dass er es machen musste, für Respekt und für und so weiter und so fort. Aber in dem Moment, wo dann Janos Slynt alles zugibt und sagt so, ey, ich hatte einfach nur Angst, ich bitte um Gnade, es tut mir leid, wäre so bei mir der Punkt gewesen, wo ich gesagt hätte, na gut, okay, komm, scheiß drauf. Aber, ja, Jon hackt den Kopf sauber ab. War ein schneller Tod.
Ja, und Stannis sieht's. Und Stannis nickt ihm zu. Und da bestätigt sich auch wieder, was Davos gesagt hat. Er sieht was in euch. Ich glaube, Stannis ist zwar abgefuckt, dass Jon nicht seinen Plänen nachkommen möchte, aber Stannis lernt dadurch auch Respekt vor ihm und sieht, okay, das ist hier, ne, das ist kein König, aber das ist der Lordkommandant der Nachtwache, der hat hier einen Posten, der nimmt den ernst und das ist jemand, dem kann man auf Augenhöhe und mit Respekt begegnen.
Voll, voll. Das war echt nochmal so eine Szene, die den Respekt zementiert hat.
Ja, absolut. Also ich glaube auch, weil Jon ja auch Stannis anerkennt als König, so wie Ned das auch gemacht hat.
Ja.
Auch wenn er jetzt nicht der Herr von Winterfell wird, ist ja trotzdem, gerade weil Jon ja auch den Wildlingen jetzt nicht komplett feindlich gegenübersteht, nehmen wir mal an, Stannis erobert Winterfell, dann hat er im Lordkommandanten der Nachtwache, der auch noch ein Sohn von den Starks ist, auch wenn er nur ein Bastardsohn ist, trotzdem geilen Verbündeten.
Ja.
Ja, also wenn Stannis jetzt Winterfell hat, Sansa verschont und dann auch noch sagt, ey, und übrigens, mein Verbündeter hier ist auch der Sohn von Ned Stark und der erkennt mich auch als König an, dann hätte er es viel leichter, den Norden zu kriegen als die Boltons.
Voll. Also, ja, da im Norden läuft eigentlich gerade für die Starks alles, finde ich persönlich, ziemlich gut. Und ich zähle jetzt Jon Schnee auch mal als Stark. Die entwickeln sich beide richtig gut.
Also außerhalb davon, dass sie halt noch keine der Festungen irgendwie besitzen oder so, dass die noch in Feindeshand sind.
Aber ja, aber es
die,
deutet,
die bringen ihre Figuren sehr gut in Stellung.
Ja, genau. So ist es gut beschrieben. Wenn man Schach spielen würde, dann wäre jetzt noch nicht Schachmatt, aber im Sinne von
Sie sehen den Angriff noch nicht kommen, aber die Figuren stellen sich schon langsam auf.
Genau, ja. Die besten Voraussetzungen dafür. Es gibt noch eine kleine Nebenhandlung, die an der Mauer passiert. Und zwar eine kleine Unterredung zwischen Stannis und seiner Tochter. Shireen, die nochmal über die Drachenflechte in ihrem Gesicht reden. Ist wirklich nur eine kleine Sache, aber die uns erklärt, was es damit auf sich hat. Beziehungsweise es ist keine Drachenflechte. Und zwar, es sind anscheinend die Grauschuppen. Was ich bis jetzt gelernt habe, die Grauschuppen scheinen sowas Ähnliches wie die Pest zu sein. Ansteckende Krankheit, die eben die Gesichter schuppig macht. Die Leute, die völlig damit übersät sind, die nennt man auch irgendwie die Steinmenschen. Und anscheinend wurde Charine vollkommen gesund geboren und hat sich diese Grauschuppen eingefangen durch eine Puppe von einem Mann aus Dorne, von einem Händler aus Dorne, wo irgendwie, ja, Stannis hat ihr die Puppe gekauft, sie hat sich die an die Wange gedrückt und dann hatte sie die Flechte. Ob das wichtig ist, dass das ein Mann aus Dorne war, ob da jemand irgendwas verfolgt hat, ob da jemand sich schon gedacht hat, ich lösche jetzt schon alle Nachkommen von Stannis aus, das bleibt alles offen. Aber auch da könnte sich noch was ergeben.
Apropos Dorne.
Genau, und das wäre jetzt auch mein perfekter Übergang gewesen nach Dorne.
Du lernst auch nicht, es einfach nicht zu sagen, ne? Sondern einfach bei Apropos Dorne jetzt weiterzumachen.
Ja, den wollte ich jetzt einstreichen für mich, den Übergang. Weil den habe ich hier gerade perfekt geplant.
Ich habe sogar extra was an der Mauer passiert, ausgelassen für diesen Übergang.
Was hast du ausgelassen?
Du kannst deinen Übergang danach einfach nochmal machen, okay?
Nein.
Du machst den jetzt so, wie du ihn hättest machen wollen.
Okay.
Also, ich erzähle das jetzt.
Ja.
Okay?
Ja.
Und dann sagst du nochmal das mit der Puppe und dann machst du deine Überleitung. Und dann gucken wir mal, ob du das kannst.
Okay.
Also. Es gibt noch eine Szene, in der John Briefe schreibt und um Rekruten bittet für die Nachtwache.
Oh, ja, stimmt.
Und an alle Häuser schreibt. Und sich aber sträubt, Loose Bolton zu schreiben. Logischerweise, weil er hat seinen Bruder umgebracht. Sam sagt aber, du bist in erster Linie jetzt Leutkommandant der Nachtwache. Deine persönlichen Familienbande dürfen hier keine Rolle spielen. Und das unterstreicht auch nochmal, wie auch vorher schon, dass er sich damit total abgefunden hat. Was ich halt crazy finde, ist, dass Stannis ja zwischendurch mit seiner Tochter redet, wo sie die Grauschuppen mehr hat. Könntest du uns das erzählen?
Apropos Dorne. Lass uns doch nach Dorne kommen.
Okay, sehr gerne.
Das
war übrigens auch wieder gar nichts, aber.
Nein, ja, ich weiß, aber ich hätte jetzt noch sagen, na, irgendwas mit Schlangen. Na, die kommen ja erst gleich. Die Sandschlangen.
Wir sind nicht bei Theon.
Bevor Jaime und Bronn nach Dorne ankommen, ist eine Szene, die ist nur ganz kurz, aber über die möchte ich reden.
Ja.
Und zwar habe ich vor ein paar Folgen, glaube ich, sogar noch gesagt, ich würde so gerne mal die Saphirinseln sehen. Und wir sehen die Saphirinseln. Auf dem Weg nach Dorne fährt Jaime an den Saphirinseln vorbei, fragt auch irgendwie den Kapitän, was ist das? Und er sagt, ja, das sind die Saphirinseln. Und er blickt mit so einem sehnsüchtigen Blick dahin, wo man jetzt auf den ersten Blick denkt, okay, er sieht einfach dieses tolle Inselparadies und sehnt sich vielleicht dorthin. Aber ich glaube, in Wirklichkeit sehnt er sich nach Brienne.
Ich glaube, Jaime hat diese Obsession, die er zu Cersei hat, weil er weiß, dass es total toxisch ist, was man ja oft hat, was in Beziehungen sehr, sehr oft so ist, dass wenn man, alle schreiben das immer Frauen zu, aber Männer können das auch. Du hast eine Person, die super gut zu dir ist, und eine Person, die total toxisch ist, aber aus irgendeinem Grund macht die das interessanter und man entscheidet sich in 90% der Fälle leider. Gerade am Anfang, und wir lernen ja, dass Jaime auch erst mit einer Frau geschlafen hat in seinem Leben, entscheidet man sich meistens für die toxische Scheiße. Auch wenn Brienne vielleicht nicht ganz so aufregend ist oder so. Warum geht er nicht einfach hin und sagt, erstens bist du meine verdammte Zwillingsschwester, zweitens bist du ein schlechter, furchtbarer Mensch ohne Empathie, der über Leichen geht. Ich scheiß auf dich. Und geh zu Brienne.
Und werde mit ihr glücklich.
Genau.
Auf den Saphirinseln.
Also du shippst Jaime und Brienne, ja?
Voll. Voll. Aber bevor es dazu kommen kann, ist noch einiges, was an Sand den Bach runterläuft. Nee, wie sagt man nochmal? Man sagt, Wasser läuft den Bach runter. Aber ich wollte eigentlich eine coole Sandanspielung machen. Was an Sand die Düne herunterläuft.
Was an Sand durch die Uhr läuft.
Durch die Uhr. Naja, geht auch. Mhm. Sie kommen nämlich an. Machen kurzen Prozess mit so ein paar dornischen Kriegern, die da rumreiten.
Naja, Bronn macht kurzen Prozess.
Jaime
tut sich ein bisschen schwer.
Jaime nimmt ein, Bronn kämpft gegen drei, genau. Das Einzige, was cool war, Jaimes goldene Hand ist das erste Mal sinnvoll. Er trägt nämlich Handschuhe, was echt schlau ist. Und so denkt irgendwie so einer der dornischen Kämpfer so, jupp, ich hack dem jetzt die Hand ab. Aber er kann sozusagen parieren mit dieser getarnten Handschuhhand, die ja in Wirklichkeit aus Gold ist. Und dem Typen dann mit der anderen Seite das Schwert durch den Körper stecken.
Sagen wir mal für unser Wohlbefinden, dass dieses Gold vielleicht noch mit was anderem verstärkt ist, weil Gold ist ein sehr, sehr weiches Metall und eigentlich sollte das bei 2-3 Schlägen auch durch sein.
Ja, das stimmt, aber das, ja, das ist auf jeden Fall mit irgendwas verstärkt.
Es ist Gold mit Vibranium.
Und ansonsten kommen die beiden aber auch noch nicht wirklich weiter, ne? Sie haben da diesen kleinen Kampf am Strand. Mhm. Und wir wissen noch nicht, ob sie es zu Mycella schaffen. Das wird sich in nächster Zeit herausstellen. Wen wir aber noch kennenlernen in Dorne. Oh, und ich weiß nicht warum. Ich fand sie so unsympathisch. Ich kann es nicht erklären. Das ist nur ein Bauchgefühl. Ich möchte niemanden dafür verantwortlich machen. Aber wir lernen 3 der vermeintlichen Sandschlangen kennen. Das sind ja diese Töchter von Prinz Oberyn. Und oh, die sind halt wirklich, was ich in Filmen auch manchmal wirklich kritisiere, wenn Frauen geschrieben sind wie Schlangen, wirklich, wie so eiskalte Killerschlangen. Also das wird sofort klar im Sinne von, ah, die haben da diesen Kapitän irgendwie in ein Loch eingegraben und haben ihn irgendwie bedrohen, ihn mit...
So Girlbosses, das könnten Disney-Realverfilmungsfiguren sein, oder?
Na, das weiß ich nicht unbedingt, aber im Sinne von... Die sind mir zu cool und zu drüber und zu, wir rächen unseren Vater und ja, wir kämpfen mit dem Speer und...
Kleiner Spoiler.
Ja?
Alle hassen die.
Alle hassen die? Wirklich?
Alle hassen die.
Also ich schwöre, ich habe nichts dazu konsumiert oder so. Ich habe die nur das erste Mal in dieser Szene jetzt gesehen und sie waren mir sofort massiv unsympathisch.
Genau deswegen, weil wir haben eine Serie... voller, unglaublich großartiger, starker Frauenfiguren, die krasse Sachen machen. Sei es eine Arya, eine Daenerys, eine Cersei, whoever. Mhm. Caitlyn, Brienne, ganz viele tolle Frauenfiguren. Auch Sansa jetzt. Und dann kommen die da und sind voll cool und haben einen Sprechenspruch auf den Lippen und können alle voll krass kämpfen. Und dann auch dieser eine Shot, wie sie das Messer wirft und so. Es ist too much.
Ja.
Es ist too much.
Ich will nicht, also ich will, dass Arya vielleicht in 2-3 Staffeln so wird, aber ich will nicht jetzt jemanden eingeführt bekommen,
der direkt so ist.
Und der man direkt weiß gar nicht, so warum. Ist und man weiß nicht warum. Exakt, das ist es nämlich. Dieses zu perfekt und Schlange trifft das eigentlich wirklich ganz gut, weil sie sind einfach aalglatt irgendwie bis jetzt. Ne? Also so viel habe ich jetzt noch nicht gesehen.
Und
aber
auch dieses Perfect Fighting, so Prinz Oberyn wird uns erstmal, bevor wir ihn kämpfen sehen, 5 oder 6 Folgen so vorgestellt, als ja, der ist der 2. gewesen in der Thronfolge, deshalb hat er sich so aufs Kämpfen fokussiert, krasser Lebemann, bla 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 bla, und alle reden immer über seine großen Kampfkünste. Bronn zum Beispiel, der auch ein großer Krieger ist, wird die ganze Zeit gesagt, der kämpft aber dreckig und deshalb ist er erfolgreich. Mhm. Es gibt keinen, der eingeführt wird und hat 2 Brüder und die können es alle 3 einfach voll crazy und so und es ist voll cool. Und das ist so, die haben sich wahrscheinlich gedacht, bei Oberyn fanden es alle cool und deshalb machen wir jetzt seine 3 Töchter genauso wie ihn, ja. So nicht, ist aber glücklicherweise auch, ich glaube, eine Ausnahme, dass Figuren so scheiße geschrieben sind wie die.
Ich bin mal gespannt, was noch kommt. Ich bin mal gespannt. Ja. Ansonsten, wie gesagt, wir erfahren, der Captain hat sie verraten. Das heißt, die 3 Sandschlangen und die Mutter wissen jetzt auf jeden Fall von dem Mycella-Plan, so grob, und wissen jetzt, oh nein, unser einziges Druckmittel, nämlich Mycella, könnte uns geraubt werden. Mhm. Wir müssen auch auf der Hut sein. Mhm. Das wird sich wahrscheinlich dann in den nächsten Staffeln nicht Folgen wahrscheinlich ergeben. Und es gibt ansonsten eigentlich nur noch 2 Orte, an denen was passiert.
Volantis und Meereen.
Genau, also beides in Essos.
Richtig. Machen wir erst Volantis, wir machen ja Meereen immer am Ende.
Da passiert auch gar nicht so viel, ehrlich gesagt. Es wird zwar viel gezeigt, ja. Also
Tyrion ist richtig dumm.
Tyrion
der hat 8 Jahre in der Kiste gesessen, jetzt nochmal 5 Jahre in der Kutsche gesessen. Und dann sagt er, ich würde jetzt gerne so als flüchtiger Tyrion Lannister, der ja auch körperlich relativ auffällig ist, in seiner besonderen Unauffälligkeit, ich würde jetzt gerne mal alleine ein bisschen spazieren gehen.
Genau, er möchte in Volantis einmal kurz sich die Beine vertreten.
That's just lazy writing.
Ja, das ist wirklich ein bisschen lazy writing, du hast recht, weil er wird ja dann später gekidnappt und...
Der schlaue Kopf Tyrion schafft es nicht, in der Kutsche zu bleiben.
Ja, als also Grund zu nennen, du wirst gekidnappt, weil du es nicht schaffst, deine Beine nicht zu vertreten, ist wirklich ein bisschen blöd geschrieben.
Ja, vor allem in der Stadt, wenn du deine scheiß Beine vertreten willst, dann halt auf irgendeiner Wiese und renn ein bisschen um die Kutsche rum, aber geh nicht in die große Stadt.
Voll. Naja, das war wirklich dumm, aber sie wollten ja ins Bordell. Ich glaube, das war so die Idee dahinter im Sinne von, er musste sich nicht und nur die Beine vertreten, sondern auch ein anderes Körperteil.
Dann kann er ja nicht mal, weil er noch eine Nachwirkung hat und traumatisiert ist, weil er Shay getötet. Er kann ja nicht mal.
Er hat ja jetzt auch noch, er kann nicht, weil wegen Shay, ja.
Die rennen da auf jeden Fall ein bisschen rum, hören so einen Vortrag von einer roten Priesterin.
Dazu will ich noch was sagen. Ich habe da noch eine Prognose. Mhm. Willst du noch irgendwas weiterführen?
Nee, ich habe nur eine Referenz gleich noch, auf die ich hinaus will. Aber die passiert erst im Puff. Deshalb erzähl du von Rote Priesterin.
Erstmal möchte ich sagen, Volantis finde ich cool, weil Volantis erinnert mich an Venedig. Wir haben große Häuser und so und ein Stadtleben, was auf Brücken stattfindet. Spannend.
Weißt du, warum das so heißt?
Wegen Venedig?
Nee, weil das ist von ganz viel Meer eingeschlossen. Und wenn Seefahrer früher darüber geredet haben, dass sie da hinfahren, haben die immer gesagt, dass das einzige, wo Land ist.
Oh mein Gott. Naja, wow. Die Sprüche waren auch mal besser. Okay, jedenfalls gibt es auf dem Dorfplatz...
Weißt du, warum Pennsylvania heißt?
Ich werde es wahrscheinlich gleich erfahren.
Ja, weil es haben zwei Typen am Pennsylvania gegründet. Und als sie den Vertrag aufgesetzt haben, ne, nennen wir sie mal Jack und John, ne, als sie den Vertrag aufgesetzt haben, hat der Jack den Vertrag unterschrieben, dann musste der John unterschreiben und der John hatte aber keinen Stift. Und dann hat er den Stift vom Jack genommen und dann hatte der Jack in Pennsylvania.
Können wir hier so Grillenzirpen einsenden? Das finde ich cool. Gut.
Ich glaube, das kann ich machen.
Jedenfalls. Ich
finde den super.
Auf dem Dorfplatz ist eine rote Priesterin, das hast du eben schon ganz richtig erwähnt. Und die predigt etwas. Anscheinend, wir wissen auch irgendwie in Volantis, das erfahren wir in dieser Szene, sind alle je nach ihrem Stand tätowiert. Also die Huren haben zum Beispiel alle so ein Dreieck unter dem Auge tätowiert. Mhm. Und genau so etwas hat diese Priesterin auch tätowiert. Das heißt, started from the bottom, now she's here auf jeden Fall.
Auch historisches Vorbild übrigens. Im alten Rom wurden Sklaven unterschiedlicher Klassen auch gebrandmarkt, teilweise je nachdem, welchem Haus sie angehören. Gladiatoren hatten zum Beispiel eigene Brandings von ihrer Gladiatorenschule oder auch das Haus, welches ein Sklaven gehalten hat, hat dem so ein Branding gegeben.
Ja, macht nicht voll Sinn, ne? Das ist im Sinne von macht das, aber macht total Sinn, dass das historisch mal existiert hat und hier jetzt aufgegriffen wird, voll. Die ist auf jeden Fall jetzt irgendwie am zumindest philosophieren und die hat da Leute, die ihr zuhören. Sie wirkt wie eine Priesterin. Tyrion sagt auch, oh, das ist eine rote Priesterin. Mhm. Und dann sagt sie eine Sache, die ich interessant fand. Davon abgesehen, dass die Schauspielerin total das markante und coole Gesicht hat. Und ich glaube, das ist eine Schauspielerin, die nochmal vorkommen könnte, weil sie so einen einzigartigen Auftritt hatte. Aber sie sagt, Zitat, wir werden die Erlöserin treffen. Und da sagt auch dann irgendwie Tyrion in seinem besoffenen Kopf so, oh, die Erlöserin, oh, warum hat mir davon niemand was gesagt? Ich könnte mir vorstellen, dass mit die Erlöserin Lady Melisandre gemeint ist. Du guckst mich ganz entgeistert an.
Also für mich lag klar auf der Hand, gerade weil Daenerys? Sie auch zu Sklaven spricht und sagt, sie wird kommen und uns befreien und von Göttern sind wir alle gleich. Die Götter haben uns die Dingens geschickt, dass das Daenerys ist. Ich glaube, das wird sogar gesagt.
Oh, ja, ich dachte wegen rote Priesterin.
Nein, es ist Daenerys.
Okay.
Es ist Daenerys.
Was ist denn eine rote Priesterin? Ach Mist. Naja, sie reden auch noch über Steinmenschen und Grauschuppen, oder? Reden sie darüber? Oder habe ich das hier mir falsch notiert?
Ja, aber ich weiß nicht mehr genau, warum, in welchem Kontext. Die Szene ist nicht so wichtig.
Okay, tschüss.
Ich glaube, du hast da sehr viel reininterpretiert wegen Lady Melisandre, wegen der Theorie. Aber...
Schade. Ja, gut.
Nice try.
Na, ich weiß nicht, diese rote Priesterin hat auch so in Tyrions Richtung geguckt.
Da war Blickkontakt. Diese roten Priesterinnen tauchen sowieso ab und zu mal auf. Das sind, glaube ich, einfach Dienerinnen des Lichts, aber viel mehr habe ich dazu
nicht. Hä, aber dann hat es ja doch was mit Lady Melisandre zu tun.
Nein, das ist einfach auch nur die Dienerin des Lichts. Nur weil die auch, es hat ja nicht alles, was Jorah macht, auch was mit Ned zu tun, nur weil beide Ritter sind.
Okay. Naja. Na gut, mal sehen. Okay, aber dann kommen wir doch zu der Erlöserin, der vermeintlichen.
Nein, ich wollte doch noch auf... Es passiert...
Also immer unterbrichst du meine tollen Übergänge.
Ja, weil du einfach das Wichtigste vergessen hast.
Ja, stimmt. Tyrion wird ja noch entführt.
Also, erstmal. Sie sind im Bordell. Und da gibt es einen Shot, der ist super. Tyrion will nämlich irgendwie sich die Alter da klar machen, kann dann später doch nicht. Aber während er mit der redet, gibt es einen Shot. Und jetzt sag mir mal, wenn du dich erinnerst, wie Aragorn eingeführt wurde in Herr der Ringe Teil 1. Wie sie im tänzenden Pony sind, wo Gandalf dann nicht auftaucht. Ja, in dieser Kneipe, die vier Hobbits. Und dann sitzt einer in der Ecke und raucht Pfeife. Und du siehst nur seine Augen. Und siehst ihn immer nur in der dunklen Ecke sitzen. Das ist Aragorn, der dann später auch in die... Genau der gleiche Shot ist hier auf Jorah Mormont, wie er da in der dunklen Ecke sitzt. Das ist 1:1 derselbe Shot.
Okay, das habe ich nicht wahrgenommen, aber das kann 100% ich mir inspiriert. Sehr gut vorstellen, ja.
Dass da gerade der kleine Typ auch und da in Herr der Ringe sind es die Hobbits, die da sitzen, sich ein bisschen zu auffällig verhalten und in der Ecke sitzt der geheimnisvolle Ritter.
Ja, du hast recht, das ist schon ziemlich parallelig, ja.
Das
okay,
war,
den Punkt gebe ich dir,
das
ja.
war Aragorn. Aragorn Mormont nenne ich ihn ab jetzt nur noch. Und ja, Thüringen geht dann irgendwann pinkeln. Er wird echt unvorsichtig. Pinkelt von oben ins Wasser, allein das schon. Besoffen sich da so hinzustellen, vielleicht nicht die allergeilste Idee. Wobei, das hat er am Anfang bei der Mauer auch gemacht. Jorah kommt, entführt ihn, sagt, ich bring dich zur Königin, zerrt ihn auf ein Schiff und ja, Varys wird nie wieder gesehen.
Richtig, also ja, ich denke mal, dass Jorah, Mormont so sich irgendwie Daenerys Zuneigung wieder zurückerkaufen will. Ne?
Er sagt doch auch kurz, Tyrion denkt doch, dass er ihn zu Cersei bringt, ja. Aber Jorah sagt, nein, ich rede von Daenerys.
Und Tyrion sagt doch, glaube ich, dann sogar so, ey, du bist so dumm, da war ich sowieso hin auf dem Weg. Genau. Aber naja, immerhin.
Ja klar, aber es ist ja für Jorah cooler, wenn Aemon vorbeibringt, als wenn Tyrion alleine kommt.
Ja, also dementsprechend eigentlich gar keine so schlechte Entwicklung. Für beide gut. Ich fand ja Jorah auch eigentlich ganz cool. Ich
ja,
freue mich, wenn er wieder Gunst gewinnt.
Wird aber nicht passieren.
Weißt du das?
Nein, aber schätze ich. Glaubst du, Daenerys verzeiht?
Ja, doch, hätte ich jetzt schon gedacht. Ne?
Okay.
Mal sehen, okay.
Krass.
Kommen wir zu Daenerys.
Let's go, Meereen.
In Meereen passiert auch nicht so viel.
Wir haben Main-Character-Tode, Mann.
Ja, aber das ist halt einfach nur wirklich die letzten Szenen der vierten Folge. Wir hätten eigentlich schon ahnen können, dass, wie heißt nochmal der andere Ritter?
Ser Baristan
eventuell draufgehen könnte, denn immer wenn so zwei Charaktere ein tolles und fröhliches Gespräch über alte Zeiten und gemeinsame Freunde haben, dann ist irgendwas in der Luft.
Ja,
und
Baristan erzählt Daenerys von ihrem Bruder.
Genau.
Von Rhaegar Targaryen, den er anscheinend sehr, sehr geschätzt hat, von dem irgendwie alle in den höchsten Tönen immer sprechen.
Ja, weil Rhaegar Targaryen war so toll, der hat sich sogar unters Volk undercover gemischt und dann hat er da gesungen für das Volk.
Aber dann hat er doch, Netts Schwester entführt irgendwie. Alle sagen, das war ein toller Typ und dann hat er irgendwann Netts Schwester entführt.
Ist das der irre König?
Nein. Das ist der Erstgeborene vom irren König und der große Bruder von Viserys und Daenerys, der aber deutlich älter war. Deutlich älter. Und der hat dann irgendwann Netts Schwester entführt und das hat die Rebellion ausgelöst.
Tja.
Und der war aber eigentlich verheiratet mit Elia Martell.
Mit der aus Dorne. Und
genau.
Deswegen sind die Dorn komisch.
Das sind die ganzen Zusammenhänge.
Vielleicht
genau.
Werden wir das irgendwann erfahren, wenn wir hier House of the Dragons oder sowas gucken.
Möglicherweise, wir werden sehen. Das erzählt ja auf jeden Fall die Vorgeschichte der Targaryens. Naja, die quatschen auf jeden Fall miteinander. Alles ist voll cool. Und ja, da hast du, glaube ich, sogar schon gesagt, scheiße.
Nee, das habe ich nicht, glaube ich, diesmal. Nee, das habe ich nicht kommen sehen.
Nee? Dann habe ich mir das nur in meinem Kopf gedacht. Und gut, wir sehen danach, einer der Zweitgeborenen wird von dem Sohn der Harpyie getötet. Die Meister mit den Masken. Es kommt zu einer Konfrontation, denn Grauer Wurm ist mit ein paar Leuten unterwegs, die patrouillieren, werden von denen in einen Hinterhalt gelockt, kämpfen. Der letzte, der noch kämpft, ist Grauer Wurm. Alle anderen von seiner Truppe sind schon niedergemacht worden. Und dann kommt Ser Baristan Selmy Grauer Wurm zur Hilfe.
Genau, der hört nämlich einfach zufällig, dass da gerade was abgeht.
Genau.
Läuft sofort hin. Ehrenmann.
Kämpft dann gegen 6, 7 von denen auf einmal. 4, 5 oder so macht er fertig. Wird aber selber ein paar Mal getroffen. Und am Ende ist er sehr schwer verletzt, quasi bereit für den Todesstoß. Vor einem der Söhne der Harpyie kniet er. Aber Grauer Wurm, selber sehr, sehr schwer verletzt. Er sticht diesen kurz vorher von hinten. Ja, und dann
fallen beide zu Boden.
Was sagst du?
Ich habe die Sorge, dass die beide tot sein könnten. Fände ich schade drum, muss ich sagen.
Also ich muss sagen, Baristan ist jetzt mittlerweile bestimmt Mitte 60. Ne? Und der war ja damals, als er entlassen wurde in Königsmund, so scheiß sauer. Ich glaube, für Baristan wäre der Tod okay. In Diensten einer Königin, an die er glaubt, nach einem coolen Gespräch, um seinen Mitstreitern quasi zu helfen, in der Schlacht zu fallen, wäre für den, glaube ich, ein Tod, mit dem er leben könnte. Das wäre sein Heldentod.
Aber Grauer Wurm hatte gerade erst die Love Story.
Grauer Wurm ist halt echt bitter. Das muss man wirklich sagen.
Grauer Wurm hat sich doch gerade erst in wie hieß sie nochmal?
Missandei
verliebt. Aber wer weiß, vielleicht überlebt auch einer von denen schwer verletzt. Aber das wäre, Also, das habe ich jetzt bis jetzt noch nie erlebt, dass in irgendeiner der Folgen jemand am Ende einer Folge für tot geglaubt war und dann war in der nächsten Folge so, oh, er hat schwer verletzt überlebt.
Nee. Alissa Thorn.
Alissa Thorn.
Bei der, Schlacht an der, bei der Schlacht an der Mauer.
Stimmt. Naja, dann besteht ja noch eine kleine
Der
Hoffnung.
Berg.
Der Berg. Naja, also ich würde sagen, dass der ältere Ritter, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe.
Baristan.
Dass der tot ist, macht Sinn, wenn jetzt Mormont wiederkommt, weil dann kann Baristan da weniger reingrätschen. Finde ich sinnvoll. Tod von Grauer Wurm verstehe ich nicht so ganz, weil...
Wirkt so noch nicht auserzählt,
ja,
ne?
Also...
Aber bringt auch wieder Realismus rein, dass auch mal, wie bei Ned Stark, jemand gekillt wird, der, wo man denkt, okay, nee.
Ja.
Das war das noch nicht. Wir werden sehen. Wir werden ja weitergucken.
Ich habe ja, um hier dir am Ende dieser Folge schon mal eine kleine Prognose zu geben, eine neue Theorie, wer am Ende der Staffel auf dem Thron setzen könnte. Daenerys.
Am Ende dieser Staffel schon?
Es
sind nur 6 Folgen, ne?
Nicht am Ende dieser Staffel, aber vielleicht Ende 6. Staffel. Weil ich muss sagen, ich erkläre, wie ich zu dieser Theorie komme. Ich sehe nämlich, dass sich in Königsmund total viel aufbaut im Sinne von Stannis könnte nochmal an den Thron kommen. Also nicht in Königsmund, sondern in ganz Westeros. Die Starks werden immer stärker. Vielleicht kommen irgendwann die Starks an den Thron oder Jon Schnee an den Thron oder irgendwie sowas. Und ich denke mir mittlerweile so, seit 4 Staffeln, fast 5, wird Daenerys' Story da drüben aufgebaut. Und jetzt muss die doch mal langsam auch zum Zug kommen in Richtung Thron. Weil, also, für mich gibt es 2 Optionen. Entweder sie ergreift irgendwann den Thron und wird dann wieder runtergestoßen. Oder sie ist dann wirklich die, die ganz am Ende auf dem Thron sitzt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man das über 8 Staffeln durchzieht. Dass man sagt, okay, ab Staffel 1 wird die eingeführt, aber erst in Staffel 8 wird sie auf dem Thron sitzen.
Oder dass sie den Kampf um den Thron führt und am Ende verliert.
Ja, aber die muss ja für irgendwas gut... Ach, ich weiß nicht. Aber irgendwie, ich habe es einfach so im Gefühl, dass das passieren könnte.
We'll see. Ey, das war sehr spannend, sehr aufschlussreich und auch ganz lustig heute, finde ich.
Voll.
Hat wie immer Spaß gemacht. Dankeschön für die Treue. Dankeschön, dass ihr uns die Stange haltet. Und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es heißt...
Das erste Mal in Westeros.